Hello, this is international football commentator Derek Ray, and what a great pleasure it is to be listening to Trotzdem hier, everything you need to know about FC.
Rot und weiß tragen wir auf der Brust. Am Geisbockheim leben wir mit Freude und Frust. Denn am Mailand oder Krasnodar, auch in Aue sind wir immer da. Im Ostseestadion, in Kopenhagen klingen.
Sülz, der Kiez und Eimsbüttel rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 249. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Unser Leib- und Magenverein spielt zum 700. Mal die Saison 1:1, dieses Mal gegen den FC Augsburg. Ja, mindestens einer der Teilnehmer hier war vor Ort in Augsburg und wird bestimmt von seinen Reisen berichten. Weil, kleiner Spoiler, diejenige bin ich und ich kann selber entscheiden, was hier passiert und was nicht. Und insofern werde ich mir das Recht gleich rausnehmen. Aber nicht ohne vorher die Leute zu begrüßen, die mir gebannt zuhören dürfen, wenn ich von meinen Reisen erzähle. Bei Reisen fällt mir sofort ein der Raik. Hallo Raik.
Guten Abend zusammen. Zwei Sachen. Letztes Jahr war ich in Augsburg. Ich weiß, so viel hast du nicht zu berichten. Aber wir waren zumindest teilweise mit den gleichen handelnden Personen vor Ort. Und als du gerade 249 gesagt hast, ist mir brühwarm eingefallen, dass wir ja demnächst die 250. aufnehmen. Ne? Da haben wir uns ja genau den richtigen Zeitpunkt für ausgesucht. Okay.
Wir waren sogar im selben Hotel. Fun Fact.
Tatsächlich.
Wir hatten dasselbe. Wurde geleakt von einer handelnden Person.
Hervorragend. Ja, das hat auch gut gepasst, so mit Anreise und so weiter. Ja. Und das war ja genau die gleiche Konstellation, auch Ostersonntag, ja.
Hm? Ach, auch wieder. Okay, ja. Ja, und dann am Steuer des Wenger-Busses sitzt unser zweiter Teilnehmer heute, der Daniel. Hallo Daniel.
Guten Abend. Ich habe mal eine Frage. War das nicht so, dass wir eigentlich ein Agreement hatten, dass du kein Spiel mehr besuchst, bis wir safe sind? Wegen dem Fluch von dir?
Ich glaube, dass du dieses Jahr viel, viel mehr Niederlagen als ich im Stadion gesehen hast.
Ja, okay, aber ja, das mag sein, aber das hat ja eine Historie. In dem Fall liegt das ja nicht an mir, aber bei dem jetzt, da bin ich mir nicht ganz sicher.
Ja, ich glaube, du hast einfach diese Dauerkartenentschuldigung, die bringst du immer
wieder. Ja, ich kann nichts dafür. Ja, gut, schönen Abend auf jeden Fall. Ich war nicht in Augsburg.
Aber ich habe Dortmund Glück gebracht, immerhin. Ich war am Tag davor bei Bayern gegen Dortmund im Stadion. Nochmal liebe Grüße an denjenigen, der mir die Karte ermöglicht hat. Ich glaube, der ist wohl vielleicht auch im Chat gerade, weiß ich nicht. Ja, und da habe ich zumindest in Dortmund dann ein bisschen was vom FC Glück gebracht, was wir nicht haben.
Unsere Freunde aus Dortmund, da freue ich mich ganz besonders, dass du denen Glück gebracht hast, im Gegensatz zu uns.
Ich hatte auch mein Anti-Leverkusen-T-Shirt an, auch da nochmal vielen Dank, weil das war so der kleinste gemeinsame Nenner von allen drei beteiligten Fangruppen. Köln, Dortmund und Bayern. Kann sich jeder auf einigen. Leverkusen finden wir alle scheiße.
Ja, zu Recht. Ja. Aber wir müssen uns, glaube ich, mit dem Fakt abgeben, dass so scheiße wir Leverkusen finden, das ist offensichtlich in dieser Bundesliga-Saison keiner so richtig daran gewillt ist, die mal aufzuhalten, dass sie nicht Meister werden. Aber nein.
Ja. Okay. Wobei, ne? Sieben Spieltage vor Schluss, entscheidender Schritt Richtung Meisterschaft und die haben ihr Scheißstadion immer noch nicht vollgekriegt. Also.
Ja, selbst in Aachen in der Regionalliga waren mehr Leute als in Leverkusen. Ja. Ey, rafft euch doch mal endlich. Ihr werdet Meister, ihr Nasen, und ihr kriegt's nicht hin, euer Scheißstadion vollzukriegen. Boah, ich will mich maßlos drüber aufregen. Aber naja, okay.
Ja, und ich wette mit euch, das Spiel, wo sie dann Meister werden könnten, da wollen dann wieder 60.000 Leute hin und du kannst die Karten bei eBay Kleinanzeigen für 250 € kaufen oder so.
Ja, aber es wird natürlich so sein, dass danach, weil dann sind ja alle Kunden aus dem Stadion und dann gibt es einen Empfang und Leverkusen hat ja keinen Rathausbalkon. Da machen sie einen Platz und da kommen dann 200 Leute. So wird das nämlich sein.
Das ist ein Kaufland am Marktplatz, oder?
Ja, irgendwie so. Ich fände es natürlich geil, wenn die ganze Kölner Szene sich in Bewegung setzen würde, um die Meisterschaft zu feiern da mit den Events. Das wäre bestimmt lustig, so das mal spontan aufzulösen vor Ort. Aber das ist vielleicht nur meine persönliche Meinung. Naja.
Ja, ich bleib dabei. Wir sollten einfach parallel irgendwas veranstalten. So gemeinsames Fädelsingen nach Abstieg oder sowas. Da kommen mehr Leute als zur Meisterschaftsfeier von Leverkusen.
Wahrscheinlich ist das so. Sind wir denn schon abgestiegen?
Nein, noch nicht. Noch
Nein.
lebt die Resthoffnung. Ich meine, wir haben ja noch einen wirklich großen Vorteil. Wir haben ja noch die drei, die da um uns rumstehen, haben wir alle ja noch. Darmstadt, Mainz und Bochum.
Die spielen alle. Du bist so ein Optimist.
Klar, also ich sag euch jetzt,
wir müssen auch gegen die spielen.
Ich sag euch jetzt, nehmt's jetzt schon vorweg. Das Schlüsselspiel ist gegen Bochum nächste Woche. Diese Woche. Nee. Das ist das Schlüsselspiel. Wenn wir das gewinnen und dann kommst du entweder an Mainz hoffentlich ran, sogar vielleicht vorbei, dann hast du diesen Drive. Weil die sind auch im Augenblick nicht gut und so. Gladbach rutscht noch unten rein. Vielleicht, das habe ich ja sowieso vorher gesagt, dass Gladbach noch reinrutscht. Ich glaube ja, dass das viel ausmacht. Wenn wir das verlieren, ist vorbei, glaube ich.
Aber das wievielte Mal haben wir denn dieses Schlüsselspiel jetzt schon schon ausgerufen? Für mich war Augsburg jetzt schon dieses Spiel.
Für mich nicht. Nee. Augsburg, wir haben zwar in den letzten Jahren, also die letzten Spiele waren ganz gut gegen die, aber eigentlich war das immer ein scheiß Gegner. Plus, dass ich finde, dass Augsburg leider im Augenblick auch sehr stabil ist. Das wäre der 5. Sieg in Serie gewesen für die. Ja, ich weiß, nicht super verdient und mit Glück und so, aber trotzdem, das macht ja mental was mit dir. Ne? Die haben dann nur in Anführungszeichen unentschieden gespielt, aber ich fand schon, dass Augsburg jetzt kein Gegner auf Augenhöhe ist.
Aber ihr wisst, gegen wen Mainz nächste Woche spielt, oder?
Mhm. Gegen Augsburg?
Gegen Darmstadt. Das heißt, du kannst zu Hause, ne, gegen Darmstadt. Mhm. Das heißt, du kannst quasi 3 Punkte virtuell bei Mainz vorsichtig drauf rechnen.
Und das wiederum heißt, das Bochum-Spiel
wird insofern ein Schlüsselspiel, als dass du halt damit den Anschluss warst. Aber das echte Finale wird das Spiel in der Kofatze Arena sein.
In der Mewa-Arena meinst du?
Oder Mewa-Arena, keine Ahnung.
Du meinst im Baumarkt?
Ja. In einem dieser Standard-Baumärkte.
Genau. In einem der Baumärkte, ja. Da war ich ein einziges Mal, da haben wir, glaube ich, 1-1 gespielt. Das war das Spiel, wo sich Timo Horn verletzt hat, stimmt. Und wo auch damals noch Toni Podest verletzt wurde von dem einen Typen, der ihm da hinten reingesprungen ist. Ja, in Mainz haben wir auch immer schlecht ausgesehen. Also insofern, ich gebe dir schon recht, das kann natürlich noch ein bisschen Drive geben gegen Bochum, aber ich sehe auch, dass das Spiel gegen Mainz für das Entscheidende werden und auch das Heimspiel gegen Darmstadt. Aber ich spoilere das mal schon vorweg, meine Hoffnung ist nach Sonntag eher nicht größer geworden, um es mal ganz dezent auszudrücken. Aber lass uns ja erstmal über Sonntag
schnacken. Das stimmt. Genau. Versuchen wir mal zurück in die Chronologie reinzukommen. Genau. Also wie gesagt, ich war vor Ort mit 2 Hörerinnen und Hörern des Podcastes. An dieser Stelle liebe Grüße. Ich denke, die wissen ja beide, wer gemeint ist. Muss ich jetzt ja nicht namentlich nennen. Aber war ein wirklich sehr, sehr angenehmer Tag. Es gibt da ja so ein Brauhaus direkt am Bahnhof, der Riegele. Da haben sich
doch. Ach, da habt ihr ja diesmal Plätze bekommen. Wir haben beim letzten Mal keine Plätze da bekommen.
Wir mussten uns in den Stadtteil treffen. Ja. Eine der Einheimischen war schlau genug, im Vorfeld zu reservieren. Das hat den Kicker für uns gegeben. Deswegen war da genug Platz.
Genau. Da wart ihr besser organisiert als wir letztes Jahr zu Ostersonntag.
Ja, ich glaube, die Person hat daraus gelernt und einfach
Schlüsse gezogen. Ja. Hervorragend.
Erfahrungswerte und so, kennt man ja. Und das war super, weil da waren halt einfach alle FC-Fans. Es war so direkt am Bahnhof, es war so ein bisschen der Magnet für die ganzen Auswärtsfahrer. Ich hätte auch echt nicht in der Haut des Bedienpersonals stecken wollen, weil die natürlich da die ganzen, 250 angetrunkene Männer da irgendwie und ein paar Frauen auch bespaßen mussten da. Aber die haben das super gemacht, total freundlich, total gut gelaunt, total entspannt. Leckeres Essen, ich durfte mal ein bisschen Schweinebraten essen. Für die, die es nicht wissen, Schweinebraten ist ja mein Comfort-Food, weil mein Opa kommt ja aus Bayern oder kam aus Bayern, ist leider schon verstorben. Aber mein Opa hat immer früher einmal im Jahr eingeladen, die ganze Familie zum Schweinebraten essen, nach bayerischer Machart. Mhm. Und das war so eine Kindheitserinnerung. Deswegen, wenn immer ich mal in Bayern bin, muss Schweinebraten gegessen werden, um nochmal so ein Stück Kindheit wieder aufleben zu lassen.
Da hast du direkt mit einem wohligen Bauchgefühl dann da gesessen, ja?
Ja, war auch sehr, sehr lecker. War leider so eine Fertigsoße, muss man dann kritisch anmerken, aber ansonsten sehr, sehr lecker.
Wir waren letztes Jahr, sind wir dann irgendwann in die Innenstadt ausgewichen, da haben wir dann auch was bekommen. Aber was ich bestätigen kann, war dann, wir waren nach dem Spiel auch noch da und haben noch eine Nacht in Augsburg übernachtet. Und das war, also viele nette Leute getroffen, das kann man nicht anders sagen. Gastfreundschaftsmäßig war das alles sehr, sehr entspannt und da war auch keine einzige Szene oder Situation, wo ich jetzt dachte, uiuiui, jetzt könnte das irgendwie ungemütlicher werden oder so. Das war auch in der Innenstadt alles sehr, sehr entspannt.
Ja, also ich kann es ja mal an dieser Stelle leaken. wir haben uns zwischendurch echt angeschaut und uns gewundert, wie freundlich die Augsburger sind. Also wir saßen in der Reihe ganz am Anfang der Reihe, sodass jeder, der vorbei musste, uns immer quasi bitten musste, aufzustehen, um an seinen Platz ranzukommen. Und wir waren total baff, wie freundlich die waren. Immer so, ja, Entschuldigung, sorry, tut mir leid und sorry, wenn es keine Umstände macht, kann ich mal ganz kurz vorbei und soll ich dir ein Bier mitbringen und keine Ahnung. Also da habe ich schon im Stadion andere Kaliber erlebt. Von wegen hier.
Die Frage ist auch so geil, wenn es keine Umstände macht. Was ist denn, wenn du darauf antwortest, doch, macht es?
Ich glaube, die waren so nett, die wären dann sogar außen rum gegangen quasi. Ja. Also einmal raus aus dem Block, hintenrum wieder rein und dann andere Seite.
Ganz im Stadion den Umlauf, um an dir vorbeizulaufen.
Ja. Also die sind echt der Gegenentwurf zu ihrer Mannschaft irgendwie. So die Mannschaft lauter so voll Spackos, aber die ganzen Leute drumherum waren total, total freundliche, nette Leute. Komischerweise so ein paar Leute in Tracht und Lederhosen, das ist mir eher fremd, so diese Kultur.
Ja, das haben die da aber alle, ey, wenn du da in Bayern irgendwo bist, dann ist irgendwie defekt da, Leute, ich weiß auch nicht, die stehen da drauf, diese hässlichen Lederhosen, den ganzen Quatsch, und dann warte mal, bis es Herbst wird und wieder Oktoberfest in die Nähe rückt, dann kriegen die komplett den Schlaganfall da und rennen alle in Trachten rum, ist schrecklich.
Also da war auch irgend so eine Kirmes, deswegen waren wir da in Tracht, das war wohl irgendwie regional bedingt.
Aber ist geil, sagt der Kölner, die haben da alle einen Knall, wenn dann die und die Jahreszeit ankommt, dann sind die da alle verkleidet.
Ja, schön, das von dir zu hören. Nee, Moment, das ist aber immer so, ich hasse das da, und die nehmen das ja auch nicht lustig, die nehmen das natürlich super ernst, und ach, das ist mir auch alles zu reaktionär, ich sag's dir gleich. Aber Bayern und ich, wir kommen auf keinen grünen Zweig, ich finde das da alles scheiße.
Ja, also ich bin.
Alles südlich von Frankfurt, ne, ist klar.
Ich bin trotz familiärer Vorprägung ja auch so. Nicht sehr, sehr wohlgesonnen Bayern gegenüber. Ich werde nachher
Söder-Country.
Ja, ich werde euch nachher noch eine Story erzählen von dem Spiel Bayern gegen Dortmund, bei dem ich ja war, am Ende des Podcastes. Da hat Bayern wieder mal seine bayerische Seite gezeigt. Aber die heben wir uns fürs Ende der Folge auf. Wir sind hier beim FC-Segment. Ja, wir fangen mal mit der Aufstellung an, damit wir so ein bisschen hier mal Ordnung reinkriegen. Man hat ja vorher schon gehört, dass Martel sich ja im Training wohl irgendwie ein dickes blaues Auge geholt hat. Der war ja auch beim Aufwärmen dann zu sehen mit einem richtig dicken Pfeilchen unter seinem, ich glaube, rechten Auge. Also der wirkte schon angeschlagen und hat den wahrscheinlich ein bisschen zu Selbstschutzzwecken draußen gelassen und dann eher auf Dejan Jubicic auf der 6 gesetzt. Und natürlich hat man ja schon vorher von den Dächern die Spatzenpfeifen hören, dass Jan-Uwe Thielmann als Rechtsverteidiger auserkoren wurde, nachdem er das bei der U21 in 2 Spielen gespielt hat. Und dafür musste dann halt sowohl Carsten als auch Benno auf die Bank weichen. Links war auf Hingräfe noch angeschlagen, der war ja auch im Trainingslager dann nicht dabei wegen Rückenproblemen. Da hat ihn Lea Paccarada ersetzt. Und ansonsten kehrte Davy Selke zurück in die Startelf. Endlich. Ja, habt ihr irgendwelche Gedanken zu der Aufstellung?
Ja, also was ich so gehört habe und was ja auch, glaube ich, durchaus Timo Schulz ja nochmal bestätigt hatte, war, dass der Wechsel mit Ljubicic und Husin Basic auf der 6 zu spielen statt mit Martel und Husin Basic auch ein bisschen dazu kam, nicht nur um Martel da zu schonen, weil er hat ihn ja später dann auch reingeworfen wieder ins Spiel, sondern auch, weil er vielleicht ein bisschen spielstärker agieren wollte, ne? Und ein bisschen, ja, nicht weniger defensiv, aber vielleicht ein bisschen mehr offensiv agieren wollte. Das war natürlich so ein bisschen auch dem Punkt geschuldet, der hätte ja Ljubicic dann eher so auf die 8 bis 10 vorziehen müssen, und dann hätte ja, wenn du Selke stellst, Adamian weichen müssen, und Adamian ist ja im Moment ganz gut in Form. Insofern war es ja, glaube ich, so ein bisschen auch ein Kompromiss. War schon dann die deutlich offensivere Variante von beiden. Thielmann auf Rechtsverteidiger fand ich okay, weil ich finde, Thielmann uns auf ziemlich vielen Positionen gut tun kann, sowohl im offensiven als auch im defensiven Bereich, weil er einfach ein Kämpfer ist. Ich glaube, wir kommen ja auch nochmal irgendwann auf die Szene, wo er da vor der Linie noch den Ball weggrätscht. Und ja, Selke zu bringen als Mittelstürmer war, glaube ich, alternativlos, wenn du mal ein bisschen Offensive reinbringen willst. Spoiler, hat nur so semi geklappt in Summe. Und ich glaube, zu Packer kommen wir nochmal auf einen separaten Punkt, weil dass in der Halbzeitpause ein Wechsel durchgeführt wird, der nicht verletzungsbedingt ist, kommt ja auch eher seltener vor beim ersten FC Köln.
Ja. Also vielleicht noch mal einen Gedanken zu Thielmann als Rechtsverteidiger. Wurde jetzt ja gegen Augsburg kaum gefordert. Hat mich echt gewundert. Ich hätte gedacht, defensiv, die werden, ne? Defensiv, genau. Ich habe gedacht, die würden jetzt alle Angriffe über die Thielmann-Seite fahren, weil die wissen, dass da jemand positionsfremd oder positionsunerfahren spielt und man den vielleicht leichter zu kriegen kann, dass er die taktischen Disziplinen aufgibt. Stattdessen haben die aber alle Angriffe über die Pacarada-Kainz-Seite gefahren und haben damit Pacarada auch vor richtig große Probleme gestellt. Gerade auch, weil
der hat leider, richtig geschwommen, ne?
Weil leider auch der Mbabu sehr, sehr stark war an dem Abend. Also du hast schon gesehen, warum der mal in England gespielt hat. Ist schon guter, muss man leider so sagen, auch wenn der in Augsburg spielt. Und dazu haben sie halt eben Ruben Vargas und der uns gut bekannte Elvis Rechtsbescheid, der da auch Kapitän war an dem Abend, ebenfalls auf die Seite fallen lassen. Und damit haben sie Pacarada vor Probleme gestellt und Kainz musste auch ordentlich mit nach hinten arbeiten, um das so ein bisschen dicht zu kriegen.
Aber vor kurze Dingen, Frage, das Spiel war nachmittags, weil du sagst die ganze Zeit dann abends, es war doch 15:30 oder habe ich einen Uhrfehler gehabt?
Ja, da war die Uhr wurde ja umgestellt, ne? Also eigentlich war es 16:30.
gut
rausgekriegt. Nee, eigentlich war es 14:30. Du hast eine Stunde vorgestellt. Eigentlich wäre es 14:30, es war aber schon 15:30.
Da muss ich erst ein Rechtsgutachten in Auftrag
geben. Ja, das bitte geben Sie. Herr Keller, das wird länger dauern. Wir werden das auf der nächsten bis übernächsten Mitgliederversammlung eventuell vorstellen.
Aber wir sind uns ganz, ganz sicher, dass wir auf alle Eventualitäten vorbereitet sind. Insofern gehen wir da ganz, ganz ruhig in diese Verhandlungen rein. Ja.
Vielleicht war es auch die Stunde Null für den ersten FC Köln.
Ja, möglichst
alles. Ja, nein, es war natürlich ein Nachmittagsspiel, du hast vollkommen recht. Deswegen auch schönes Wetter, T-Shirt-Wetter, war schön. Es war wie immer, ne? Stimmung toll, die Leute waren toll, mit denen man da war.
Bloß der FC nicht gespielt hätte, ne?
Genau, nur die Mannschaft hat gestört. Nee, was ich aber sagen wollte zu Thielmann, also ich bin nicht so der Fan davon, Stürmer auf die Rechtsverteidigerposition zu stellen, gerade beim ersten FC Köln. Das haben wir damals mit Marcel Risse mal versucht, das haben wir mal mit Marius Wolf versucht und das hat immer so für 2-3 Spiele funktioniert, wo sie sich konzentriert haben und dann irgendwann werden ihnen doch meistens die Limits aufgezeigt davon, dass sie halt nicht gelernte Defensivspieler sind. Das hat einmal, glaube ich, geklappt, als das Jürgen Klopp gemacht hat hier mit dem Stürmer von Hertha, der dann zu Dortmund gewechselt ist, Lukas Piszczek. Der ist dann, glaube ich, ein guter Rechtsverteidiger geworden. Aber ansonsten bin ich da nicht so der Fan von. Das heißt, ich würde sagen, wartet mal ab, lasst den Thema mal gefordert werden. Vielleicht dagegen Bayern in 2 Spieltagen, wenn dann da irgendwie Musiala auf seiner Seite kommt oder so. Ich glaube, dann sieht diese Welt auch ein bisschen anders aus.
Ja, er hat aber zumindest dieses kämpferische Thema drinne und dieses sich ständig den Arsch aufreißen und dann immer hinterher sein, damit macht er natürlich auch viel Wett, aber klar, wenn da wirklich mal eine offensive Macht auf ihn zuläuft, auf der Seite, aber dann muss man sich aber auch die Frage stellen, sind dann Benno Schmitz und ein Rasmus Carstensen da besser geeignet, um das aufzuhalten? Puh, also ich glaube, im Moment kämpfen wir eher so mit so an der einen oder anderen Stelle, auch wenn ich das ungern sage, aber wir kämpfen, glaube ich, an der einen oder anderen Stelle auch mit einem Einstellungsproblem und auch mit einem Intensitätsproblem. Und da ist ein Jan-Uwe Thielmann natürlich derjenige, der am ehesten voranzeigt und der da am ehesten auch die Vorbildrolle einnimmt. Und also ich habe ihn lieber auf rechts hinten, als ihn auf der Bank sitzen zu haben und dafür irgendwie ihn rechts vorne nicht einzusetzen.
Also ich finde, du musst auf jeden Fall in dieser Mannschaft einen Platz für Benno finden, für Jan-Uwe finden. Irgendwo, alleine wegen seines Einsatzes, seines Kämpferherzes und der lebt ja wirklich dieses FC-Ding. Also egal wo, der muss spielen. Das ist im Moment quasi fast der Einzige, dem ich so eine Stammplatzgarantie ausstellen würde. Zusammen mit Schwäbischer Bo und Selke qua, also mangels Konkurrenz halt eben auch. Aber das wären die 4, die bei mir immer spielen müssten. Chabot, Schwäbe, Thielmann, Selke. Und der Rest kann immer auch mal so eine Kreativpause verordnet bekommen. Das schon, das stimmt. Und ihr habt auch recht, Benno und Rasmus Carstensen sind gerade nicht so die sich aufdrängen würden, die Alternativen. Benno hat es schon mal gut gemacht in der Vergangenheit, gerade gegen die Bayern oder gegen gute Gegner, dass er da plötzlich sein Defensivspiel entdeckt hat. Aber der ist halt leider wie viele Spieler beim 1. FC Köln nicht in Form, wie ganz viele. Mhm. Deswegen wundert mich schon, dass im Kicker zu lesen war, dass sie anscheinend doch den Vertrag mit Benno verlängern wollen und ihm wohl ein Angebot vorgelegt haben, dass er unterschreiben soll, aber er zögert wohl angeblich noch, weil auch andere Vereine dem Vernehmen nach der HSV unter Steffen Baumgart an ihm dran seien. Da würde mich mal interessieren, wie ihr das seht. Wir haben jetzt mit Carstensen, Thielmann und potenziell Weschenbach 3 Jungs, die diese Rechtsverteidigerposition spielen können. Macht es eurer Sicht da Sinn, dass der FC Benno ein Angebot vorgelegt hat?
Ein Jahresvertrag, halbes Budget, dann soll er unterschreiben, aber ansonsten
glaube, das ist jetzt einfach so die Angst, gar keine Spiele mehr zu haben im Sommer. Gerade wenn es irgendwie Richtung zweite Liga geht, dass noch ein paar Talente weggekauft werden oder wie auch immer. Und dass man dann wenigstens ein paar erfahrene, und ich sag mal jetzt, also wir hoffen es nicht, aber würden wir in die zweite Liga gehen, wäre Benno ja schon ein erfahrener Mann, ne? Und bestimmt Stammspieler wieder. Und vor dem Hintergrund kann ich das schon verstehen, ob ich das gut finde, weiß ich auch nicht.
Hab ich hier oder keine Meinung zu. Oder das Vertragsangebot heißt, dass man nicht die Kaufoption bei Carsten ziehen kann oder will.
Du meinst, dass das Geld fehlen sollte?
Ja, oder vielleicht die Bereitschaft des Spielers, A, zu bleiben oder B, in der zweiten Liga zu bleiben, je nachdem.
Ja, gut, aber auf der anderen Seite, wenn du die Kaufoption hast, ist natürlich jetzt die Frage des Vertragsdetails, gilt das auch, wenn du absteigen solltest? Musst du die Kaufoption dann jetzt schon irgendwann ziehen, ohne zu wissen, ob du in der ersten oder der zweiten Liga bist? Ja, schwierig, das stimmt, weil wenn du dann Benno nicht verlängerst und die Kaufoption von Carsten sind aus irgendeinem Grund nicht gezogen werden kann, dann stehst du auf einmal mit Weschenbach und eigentlich Thielmann, der gar kein gelernter Rechtsverteidiger ist, sondern eher offensiv rechts unterwegs ist, da stehst du natürlich echt blank auf der rechten Verteidigungsposition da und da dann vielleicht noch irgendeinen U19er hochzuholen. Nicht gut, weil gerade Außenverteidiger sind natürlich, wenn du Viererkette spielst, in dem System auch echt sehr, 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 sehr wichtig. Und sag mal, wie schnell du dann auch dünn werden kannst in Verteidigungspositionen, das hat uns ja leider die Verletzung von Luka Kilian jetzt in der im Training gezeigt, dass die jetzt auf einmal, wenn jetzt entweder Chabot oder Hübers da irgendwie ausfallen sollten, Sperre, Verletzung, was auch immer, dass dann auf einmal wieder ein verlängerter Dominik Heinz da in Verteidigung steht, wo mir Angst so bange wird, wenn ich daran denke.
Ja, Kilian wäre auch so jemand, der Rechtsverteidiger hätte spielen können. Hat er ja schon getan. Ist aber jetzt auch bis Oktober raus. Ne?
Also 6 Monate oder was war jetzt, glaube ich, die Ansage. Ja, ne?
Minimum.
Ist das ein Kreuzbandriss?
Ja, oder? Kreuzbandriss, genau. Und das ist ja immer Minimum 6 Monate. Können aber 9 werden, wenn die Heilung negativ verläuft.
Also. Naja, plus die Reha-Zeit, bist du dann wirklich, oder beziehungsweise die Zeit, wo du eigentlich wieder spielen kannst, aber dann wieder in Form kommen musst. Und das war schon sehr, 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 sehr bitter irgendwie.
Ja, genau. Und was ist mit der Verlängerung von Heinz, die du gerade schon erwähnt hast? 2 Jahre fand ich jetzt auch ein bisschen befremdlich auf den ersten Blick.
Ich glaube, das war ein Thema. 1 Jahr wollte er nicht machen, dann wäre er wahrscheinlich weggegangen oder hätte den Vertrag nicht verlängert. Und ich glaube, das ist ein ähnliches Motiv, was was Daniel gerade gesagt hat. Angst davor, im Sommer richtig blank dazustehen, weil wenn du denn, also egal, ob du drin bleibst oder ob du in die zweite Liga gehst, die Befürchtung, dass irgendwer auf Chabot oder auf Hübers drauf geht und den mit einem Angebot lockt, was wir nicht ablehnen können, beziehungsweise wo es vielleicht eine Ausstiegsklausel gibt, die ist halt so hoch, dass du dann sagen kannst, okay, du kannst vielleicht den Bakatukanda irgendwie hochziehen, aber dann auf einmal nur mit 2 Erstliga-tauglichen Innenverteidigern dazustehen, wenn du jetzt mal davon ausgehst, dass zumindest einer, entweder Chabot oder Hübers da bleibt oder aber Kilian da bleibt, das ist schon okay. Das kann ich schon nachvollziehen, dass man dann sagt, man sichert sich den, auch wenn er jetzt mit Sicherheit keiner der besten Innenverteidiger der ersten oder zweiten Bundesliga ist, aber halbwegs erfahren ist und da auch in der Ausbildung was tun kann und wahrscheinlich jetzt auch nicht so sündhaft teuer war in der Verlängerung. Das kann ich mir auch
vorstellen. Wollte ich auch gerade sagen. Wollte ich auch gerade sagen, wie ist denn der Markt von Dominik Heinz? Ne? Also da sehe ich jetzt auch nicht so, dass der Millionen und Milliarden kostet. Vor dem Hintergrund denke ich ja auch, ja, das ist einfach eine Kosten-Nutzen-Rechnung und da muss man einfach sagen, wir können ja eh kein Geld ausgeben, dann nimm das und zur Not ist er dann irgendwann in der zweiten Mannschaft oder was weiß ich, wenn der Winter kommt nächstes Jahr, dann dieses Jahr meine ich, entschuldigen, dann und man kriegt Leute, dann kann man ihn ja auch ein zweites Glied, dann kann er so, ist er bestimmt damit Reserverolle zufrieden, ist er jetzt.
Ist ja super, kann er die Achse der U21 mit Marco Höger zusammenbilden, ja.
Ja, bin mal gespannt. Gut, ich glaube, das waren die ganzen Personalien, die wir abhandeln mussten. Ich glaube, wir haben noch nicht erwähnt an dieser Stelle, dass sich der Vertrag mit Max Finkgräfe automatisch und ligaunabhängig verlängert hat. Insofern, ja.
Sehr gut, sehr schön. Gute Nachricht. Das muss man auf jeden Fall mal so sagen. Ja.
Absolut. Der Junge macht einfach Freude.
Hoffentlich nimmt er nicht den gleichen Weg wie ein gewisser Spieler, der jetzt gerade beim HSV unterwegs ist. Aber ich will
wobei der auch Verletzungspech hat, ne? Darf man auch nicht vergessen, der Noah. Also der Katterbach hat auch wirklich Verletzungspech. Ich weiß nicht, jetzt ist ja Muheim gesperrt, ob er dann wieder rein rotieren kann, ob er wieder fit ist. Keine Ahnung. Aber schwer zu beurteilen, wenn so junge Spieler so lange und oft verletzt sind, ob die dann ihr Potenzial jemals abrufen können oder nicht. Naja, wir werden es sehen. Ist ja nicht mehr unser Problem. Außer gegebenenfalls in einer möglichen Relegation gegen Noah Katterbach.
Naja. Und dann wissen wir alle, was passiert.
Ja, aber da hast du in jeder Mannschaft einen von, ne?
Ja, aber der HSV, wird nicht Dritter. Macht mir keine Sorgen. Der HSV wird nicht Dritter. Nee. Keine Sorge.
Ja. Ich habe auch eher die Befürchtung, dass es Düsseldorf oder 96 werden wird. Aber ja, gut, alles klar. Zweite Liga kümmern wir uns drum, wenn es soweit ist.
Richtig. Erstmal Platz 16 überhaupt erreichen. Dazu reicht ja ein 1 zu 1 gegen Augsburg eher nicht. Hätte ja schon ein Sieg hergemusst. Aber waren wir jemals nah dran an einem Sieg gegen Augsburg in diesem Spiel?
Nein.
Nee, leider wirklich nicht. Also in der ersten Halbzeit, finde ich, kann man noch mit so ein bisschen Goodwill sagen, dass da diese vielbeschworene Augenhöhe da war zwischen den beiden Mannschaften. Aber in der zweiten Halbzeit, wenn du die Trikots verdeckt hättest, hättest du gedacht, wir spielen dagegen RB Leipzig oder so. Die kamen halt wirklich sehr oft vor unser Tor. Und das war ganz oft, dass da noch irgendein Spieler noch einen Kopf daran gekriegt hat oder halt Thielmann auf der Linie klärt oder Schwebe wieder mal Schwebesachen gemacht hat und dann noch irgendwelche Chancen abgewehrt hat. Das war halt
Der schlimmste Moment in dem Spiel war nicht das Gegentor, sondern wo Schwäbe auf einmal sah, Unterschenkel und ich so, Gott, jetzt ist der verletzt, oh Gott, jetzt pennt ihr, oh Gott. Ja. Aber er hat sich ja glücklicherweise wieder berappelt.
Da haben alle Schweißperlen auf der Stirn gehabt, ne?
Ja, aber das war direkt vor unseren Augen. Und der hat ja vorher einen Ball gehalten und ist halt voll auf seinen Hüftbeuger drauf gefallen beim Halten. Und da haben wir schon gedacht, dass sich da irgendwas geprellt hat oder so.
War das der Kopfball von Jakic, den er da gehalten hat?
Ich glaube schon. Also den er so aus dem Winkel rauskratzt.
Also wir haben, müssen ja auch sagen, es waren zwei Spieler bei Augsburg, die ich beide gerne bei uns hätte. Der Mbabu, den haben wir ja schon genannt. Und vor allen Dingen auch der Christian Jakic, den fand ich ja bei Frankfurt immer schon ganz geil. Da hat er nicht so richtig viele Einsatzzeiten bekommen, aber das wäre genau dieser erfahrene Sechser gewesen, wo ich gesagt hätte, geil, den würden wir bei uns richtig gut gebrauchen. Und allein der hätte zwei Tore machen müssen. Allein dieser Kopfball und dann noch dieser eine Schuss, und die hat beide Schwebe ja super entschärft. Den mag ich ja sehr, 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 sehr gerne. Und ich fand es gruselig, als er sich für Augsburg entschieden hat. Also wir können von Glück sagen, dass Demirovic verletzt war zu dem Zeitpunkt.
Mhm. Gesperrt war
er. Gesperrt war. Also dass er nicht mit dabei war, weil der ist im Moment auch so gut drauf, dass du gesagt hast, wenn die Chancen mit Demirovic da vorne drin gehabt hätten, dann wären wir da nicht mit einem Punkt rausgegangen aus dem Spiel. Und gerade die zweite Halbzeit, auch wenn wir zwischendrin immer mal wieder so die eine oder andere Konterchance hatten und das leider an vielen Stellen nicht so gut ausgespielt haben, da hat auch leider ein Farid Alidou mal wieder falsche Entscheidungen getroffen an der einen oder anderen Stelle, aber so viele Chancen waren es auch tatsächlich gar nicht. Aber wenn du das mal zusammenzählst, was Vargas, was Jakic, was Mbabu da für Chancen kreiert haben, und allein, dass wir schon wieder 0-1 oder 1-0 aus der Sicht des Heimteams ja zurückliegen, nach einem fucking Einwurf, da denke ich mir auch so, oh Leute, ey, ernsthaft. Also jeder Kölner, der einen Einwurf macht, ist die einsamste Person auf dem ganzen Feld, und die machen aus einem Einwurf und einer kurzen Körpertäuschung und einen Pass machen die Tor gegen uns. Und das ist schon so bezeichnend, und dass wir in dem Run trotzdem dann das noch irgendwie hinbekommen haben, 1-1 zu spielen. Also eigentlich müsste man sich darüber freuen, weil wenn man mal zusammenfasst, wie wir auswärts unterwegs sind, ist das ja gar nicht so schlecht. Nur es ist halt die
Gesamtpunkte. Also ich will mal sagen, ich habe in der ersten Halbzeit, konnte ich nur im Radio hören, weil ich war mit dem Auto unterwegs und bin dann so zur Halbzeitpause war ich hier. Und weil ich ja The Zone, wie ich hier gekündigt habe, bin ich gegenüber ins Bärenrater in die Kneipe und habe das da geguckt, wo ungünstigerweise diverse Fs, das ist ja auch eine Stuttgart-Kneipe, wo schon diverse angetrunkene Stuttgarter aufs Nachfolgespiel warteten. Und dann habe ich mich dazwischen gesetzt und habe mir dann diese zweite Halbzeit angeguckt und habe mich sowas von geschämt für diesen Auftritt, weil jetzt mal ganz ehrlich, das war wie im Handball. Da, die haben echt Powerplay in unseren Strafraum gespielt und man kann wirklich nur der Abschlussschwäche der Augsburger, sag ich mal so, der allerletzte Pass oder letzte Schuss hat halt gefehlt.
Oder Schwebe hat gehalten.
Ja, auch ein bisschen, also die Performance von Schwerber. Aber da hätte man sich auch für ein 3-1, 4-1 hätte man sich nicht wundern müssen, ehrlich gesagt, finde ich. Wenn die ein bisschen besser gewesen wären, hätten die uns die Hosen ausgezogen.
Der Lotter schreibt ja auch in den Chat rein, Torschüsse 25-12 für Augsburg und Flanken 32-9. Und ich habe das eine war natürlich auch das Thema offensive Durchschlagskraft, die wir wenig hatten und die bei Augsburg bis zum Torabschluss dann eigentlich sehr, sehr gut war, aber nachher hinten raus nicht funktioniert hat. Ich habe heute nach langer Zeit mal wieder den Geistpott gehört und da wir ja hier sehr transparent agieren, möchte ich den jetzt auch gerne als Quelle angeben. Es gab da eine Statistik, die reingebracht haben. Die fand ich sehr, sehr spannend. Habt ihr es gehört?
Natürlich
beide jetzt. Dann bin ich auf eure Reaktion sehr gespannt, weil die fand ich nämlich in dem Podcast auch sehr schön. Die haben eine Statistik von Y-Scout zitiert. Da ging es um Ballverlust im eigenen Drittel, also im Aufbau quasi, aus deiner Abwehr heraus. Jetzt mal vom Verhältnis her. Der FC Augsburg hat in seinem eigenen Drittel über 90 Minuten 6 Ballverluste gehabt. Bitte mal kurz eine Einschätzung von euch, wie viel hat der FC gehabt? Im 50. eigenen Drittel, also im Aufbauspiel.
50.
Das ist so 50, okay?
Wie viel hatte Augsburg?
6.
6, dann hatten wir 18.
Es waren 38.
Boah, ich war näher
38.
Dran.
38 Ballverluste im eigenen Drittel, also beim Aufbauspiel, wenn du rausspielst, wenn du versuchst, dich neu zu orientieren, wenn du einen Schwebeabschlag hat, wenn du den Ball irgendwie nach der Angriffssituation irgendwie gesichert hast und rauszukommen. Wow. Und also ja, so 38, da kannst du dich schon bedanken, dass du nur ein Gegentor gefangen hast und dass Schwebe offensichtlich so viel geklärt hat. Also das fand ich schon eine Statistik. Boah, die sagt auch einiges, wo offensichtlich unser Hauptproblem liegt, nämlich eigentlich gar nicht mal in der Offensive die Leute anzusetzen, sondern überhaupt erstmal aus unserem eigenen Drittel rauszukommen.
Ja, ich finde auch, mich regt schon auf und ich meine, Augsburg war super aggressiv in der ersten Halbzeit, ne? Und dass man wirklich ernsthaft jeden Pass hinten, dieses Klein-Klein unter massivem Druck, ja, da hast du schon gesehen, da waren alle am Schwimmen und trotzdem wurde da klein-klein rausgespielt. Das ging ja auch im Chat rum. Ich finde das einfach so ultra nervig. Das kann man ja alles machen. Aber die Augsburger haben so ein Pressing gespielt. Ja, das kannst, dann musst du irgendwann sagen, okay, geht nicht. Weil du bist doch jedes Mal wieder da in Probleme geraten. Jede zweite Spieleröffnung war quasi direkt eine Einladung zum Angriff. Verstehe ich nicht.
Also diese erste Augsburger Chance nach 4 Minuten, die war genau, was Daniel gerade beschrieben hat. FC macht wieder dieses komische kleine Aufbauspiel, wo Schwebe immer entweder auf Chabot oder auf Paccarada rausspielt. Dann stehen da 4 Augsburger um denjenigen herum, pressen ein bisschen, klauen den Ball und leiten dann die erste Chance von, ich glaube, Tietz ein, ich weiß nicht mehr genau. Und da denke ich mir auch so, Leute, versucht's doch erst gar nicht. Es ist ein Auswärtsspiel. Ihr wisst, dass ihr das nicht könnt, weil ihr der erste FC Köln seid. Wir haben auch gar nicht die Spieler dafür.
Aber was ist denn die Alternative? Die Alternative wäre dann, sobald die Abwehr angelaufen wird, zurück auf Schwebe und Schwebe ballert das Ding raus, ähnlich wie es Riemann bei Bochum die ganze Zeit macht. Und du hast die Hoffnung, dass dann vorne entweder Adamian oder Selke oder irgendein Ankerspieler den Ball da vorne annehmen kann oder ein Bandspieler, wie es da so schön heißt, den Ball annehmen kann und den umverteilt. Also sollte das
ja,
dann
zumindest die Alternative sein? Mal naja, also man muss ja nicht direkt mit einem langen Hafer von Schwäbe anfangen, aber ich sag mal so einen kurzen Ball, maximal 2 und dann echt einen Ball mindestens an die Mittellinie, das sollte man schon mal einüben, ne? Und nicht,
also dass du zumindest 25, aus der eigenen Hälfte rauskommst.
So, nicht 25 Pässe um den Strafraum, dann irgendein scharfer Pass durch den Strafraum, der schon fast von 2 runtergepflückt wird. Da macht mich jetzt schon diverse Spiele wahnsinnig. Das ist wirklich sowas. Irgendwann macht auch Schwäbe mal einen Fehler, wir hatten das ja auch schon mal. Na, hat sogar nicht mal geklingelt, glaube ich, aber es ist wirklich so, ich warte darauf, dass wir uns daraus ein Tor machen. Das ist einfach total unnötig. Total unnötig.
Ja, so ist es halt. Ich lese ja gerade den Kicker. Ich lese ja gerade den Kicker-Ticker parallel und da steht einfach in der 5. Minute, lese ich mal nur vor, was hier steht. Bei einem Abstoß wirken Chabot und Schwebe ein wenig ratlos, brauchen sehr lange. Und kurz darauf gerät der FC in Bedrängnis, weil die Augsburger enorm hoch mit 5 Mann pressen und den Ball erobern. Rex Bejay zieht schließlich aus dem Hinterhalt ab und zielt etwas zu ungenau. Und das ist halt genau das Spiel. Ja, das ist halt genau das Problem, weil die haben natürlich, die sind ja nicht doof. Die haben den Hübers zugestellt, weil die ja wissen, dass Hübers derjenige ist, der am ehesten so eine Spieleröffnung hat. Das heißt, wir mussten alle Bälle auf Chabot spielen. Und bei allen Qualitäten, die Chabot eben hat, ist jetzt die Spieleröffnung eher nicht eine davon. Und der andere war halt das erklärte Pressing-Ziel Paccarada, wo die genau gesagt haben, den suchen wir uns weiter aus. Warum auch immer sich den ausgepickt haben, weiß ich nicht, aber haben es halt getan. Und das hat ja zu Erfolg geführt, weil Paccarada hat eine unterdurchschnittlich schlechte Passquote von 53%. Das heißt, jeder zweite Ball war weg bei ihm.
Ja, ja, ich meine, das ist so. Dass sie sich Paccarada rausgesucht haben. Also ich war auch erstaunt. Ich hätte auch eher gedacht, dass sie sich Thielmann raussuchen, weil, wie du schon gesagt hast, dass es positionsfremd ist. Wahrscheinlich, vielleicht haben sie aber auch einmal gesehen, okay, der Mbabu hat vielleicht ein bisschen Geschwindigkeitsvorteile, aber das war ja zum Teil hanebüchen, was Mbabu da auf der Seite mit Paccarada angestellt hat. Und dieser Wechsel, den ich ja vorhin schon angesprochen hatte, dass du in der Halbzeit dann ohne Verletzungshintergrund den Paccarada rausnimmst und dafür Finkgräfe reinbringst. Spoiler, auch Finkgräfe war jetzt nicht sonderlich viel besser, aber er hat zumindest nicht ganz so viel gegen sich irgendwie kommen lassen. Aber es war schon sehr, sehr befremdlich zu sehen, was da auf deren rechten, unserer linken Seite passiert ist, weil lief ja alles darüber. Alle Angriffe, die halbwegs gefährlich wurden, sind alle über unsere linke Seite gelaufen. Und also ich bin ja ähnlich wie Erik, weil wir ihn ja beide lange und häufig gesehen haben beim FC St. Pauli, grundsätzlich ein großer Fan von Paka. Und weil so langsam kommen bei mir Zweifel auf, ob das Spiel, was er in der zweiten Liga sehr, sehr erfolgreich gemacht hat, wo er ja durchaus zu Recht auch als einer der besten Linksverteidiger, teilweise sogar als bester Linksverteidiger in der Liga gelobt wurde, ob das tatsächlich in der ersten Liga funktioniert. Weil ich habe langsam so ein bisschen das Gefühl, dass er in der zweiten Liga einer der besten Linksverteidiger war, weil er sowohl offensiv als auch defensiv leicht über den Durchschnitt war und dadurch beide Fähigkeiten vereint hat. Ne? Also sowohl defensiv die gröbsten Sachen ausgesiebt hat, auch durchaus seine Offensivstärke hatte, Flanken geben konnte und auch bei Standardsituationen da durchaus gut war. Aber dass das halt einfach in der ersten Liga zu wenig ist. Ich will jetzt nicht schon wieder das Terodde-Beispiel bemühen, ne? Dass der in der zweiten Liga knipst wie ein Dover und in der ersten Liga keinen Fuß auf den Boden bekommt. Mittlerweile ja auch in der zweiten nicht mehr, aber das ist schon. Da habe ich mir echt von Lea Paccarada mehr versprochen, muss ich ganz klar sagen.
Er hat ja bei St. Pauli auch seine gute Zeit in der Fünferkette gespielt, darf man auch nicht vergessen. Vielleicht, ja, wenn der FC irgendwann mal umstellen würde auf Fünferkette, hätte er auch wieder ein bisschen mehr Oberwasser, weil er da vielleicht dann mehr Erfahrung hat in den ganzen Abläufen und so.
Und aber deutlich mehr in die Offensive einschalten könnte.
Ja, genau, und von hinten nochmal abgesichert wird von dem linken Halbverteidiger dann halt. Ich weiß auch gar nicht, also
aber ich möchte mal zurück.
Augenblick, lass mich ganz kurz zu Ende machen. Eben kurz zu Ende. Ich weiß aber auch gar nicht, wenn man sagt, der ist der beste Linksverteidiger der zweiten Liga, ob man sich da nicht sehr stark von den Standards, die zu Toren geführt haben, die er getreten hat, blenden lässt. Dass man gar nicht mehr so auf so Defensivgeschichten guckt, sondern sieht, oh, der hat als Linksverteidiger 10 Tore vorbereitet oder keine Ahnung wie viele.
Und
selber mal Freistoß geschossen, genau. Ja. Ob das da nicht auch so ein bisschen so Sand in die Augen ist.
Ja, ich möchte nochmal zurück, weil du vorhin meintest, ja, soll man immer einen langen Harper spielen. Also, ihr habt das ja ganz gut gesagt, die haben uns mit 5 Leuten angelaufen, von ganz vorne. Das heißt aber auch, dass 5 Spieler hinten fehlen. Und ich finde, da fehlt noch komplett diese Flexibilität, das zu erkennen im Spiel und zu sagen, okay, wenn die uns hier so, die stellen ja teilweise auf der Hälfte schon vom 16er, da muss man doch einfach sagen, ey, die muss man doch irgendwie überspielen können, weil dann musst du doch in der Kontersituation, bist du doch in Überzahl sofort. Normalerweise. Und dass man das nicht ein einziges Mal so richtig geschafft hat in der zweiten Halbzeit zum Beispiel, das finde ich schon schwach. Das ist wirklich schwach.
Ja, vielleicht müsste man überlegen, wenn man dieses Spiel spielen will, dieses klein hinten raus, ob man dann nicht jemanden wie Kainz in die Dreierkette fallen lässt für den Aufbau und den Aufbau machen lässt, weil der kann es halt, also am ehesten noch, von allen Spielern, die wir haben.
Du musst einen passsicheren, sehr souveränen Sechser haben, der sich zurückfallen lässt und der von dort aus den Aufbau machen
kann. Ja, aber wer ist das? Den haben wir ja auch nicht. Also, wer soll das denn sein?
Ist ja
vom Profil her noch am ehesten Jakob Christensen. Aber also zumindest wenn man sich seine Zeit da in Dänemark anguckt. Aber der war ja nicht mehr im Kader jetzt, wo alle wieder fit waren. Das heißt, der wird es ja wohl auch nicht sein. Und
Martin ist das ja auch nicht. Ich sag ja auch nicht, dass wir den im Kader haben. Ich sage nur, das ist die richtige Lösung. Ein Christian Jakic auf unserer Seite wäre das wahrscheinlich durchaus gewesen, der das hätte machen können. Ne? Aber ja, okay, don't cry over spilled milk. Den haben wir halt damals nicht bekommen, beziehungsweise als wir da irgendwie, wir waren ja angeblich mal irgendwie dran an der Leihe, aber dann kam ja die Transfersperre. Anyway, das ist dann halt so. Aber das ist dann genau der Part, den Elskiri auch übernommen hat. Dann in Drucksituationen sich zurückfallen lassen, da Spielsicherheit aufbringen und Jonas Hector, ich habe schon wieder eine Träne im Augenwinkel, aber das war genau die Rolle, die beiden dann immer übernommen haben und übernehmen konnten, dass sie dann tatsächlich da diese Sicherheit reingebracht haben, wenn du gepresst wurdest, dass du dich dann ein bisschen breiter hinten aufstellst und dann auch mal diese erste Reihe überspielst.
Ja, also da muss ich Schulle irgendwas einfallen lassen. Ich hätte ja gedacht, dass dafür dieses Trainingslager vielleicht geeignet gewesen wäre, um da Struktur reinzubringen. Scheinbar nicht. Also wenn das Augsburg-Spiel ein Gradmesser war, dann nicht. Mal gucken, ob das gegen Bochum irgendwie besser werden wird, weil ich nicht weiß, ob Bochum so hoch sich traut, da anzupressen, wie die Augsburger in einem Heimspiel das getan haben. Das weiß ich nicht. Oder ob Bochum nicht doch auch eher die letzten Wochen so ein bisschen in den Kleidern stecken hat und erstmal auf Nummer sicher gehen will. Keine Ahnung. Aber ich bin bei Daniel, ne? Also wenn fünf Leute vorne pressen, müssen irgendwo Lücken sein. Die haben wir ja teilweise auch gefunden, die Lücken. Aber leider sind wir auch im Kontern wirklich nicht gut. Also, man kann es nicht anders sagen.
Außer beim 1-1, ne? Da hat's funktioniert.
Das war ja nicht mal ein Konter. Der kam ja aus der Abwehr, der Ball. Das war ein Aufbautor. Es sah nur aus wie ein Konter, weil die Augsburger alle rausgeschoben waren und deswegen da 1-2 stand. Da haben wir einmal es geschafft, dieses hohe Augsburger Pressing zu umspielen in dieser Situation. Da hat auch Kainz echt clever auf Adamian rausgelegt, also diesen komischen
One-Touch, Flug. Ne?
Diesen seltsamen Flugpass, den er da gespielt hat. Da war auch dann irgendein Augsburger aus der Kette draußen. Ich glaube, der Goleo da von denen, der war aus der Kette draußen. Deswegen sah das so ein bisschen komisch aus, dass da plötzlich zwei Kölner.
Da spielt Goleo und Pulle Pilz im Tor.
Genau den gleichen Gedanken hatte ich auch gerade. Hatte der einen Fußball in der Hand und hatte der keine Hosen an?
Genau, Goleo auf links außen und Pulle Pilz im Tor.
Ich kann nicht für sein Beinkleid garantieren, ich weiß es nicht.
Sehr schön. Aber schön, dass wir das gleiche Bild hatten, Daniel.
Ja.
Goleo spielt in der Abwehrkette bei Augsburg. Das würde auch sehr, sehr gut passen.
Okay. Ja, aber egal, das Tor, kann man ja mal sagen, haben sie gut gemacht. Also sowohl Kainz Vorarbeit auf Adamian, als auch die Tatsache, dass Adamian eben nicht da irgendwie blind draufballert, sondern halt den Ball dann an Olokai vorbei zum Selke bringt.
Weil ganz ernsthaft, ich habe schon wieder Angst gehabt, als Adamian da zugelaufen ist. Und ich habe auch gedacht, jetzt spiel doch endlich. Der ist doch komplett frei auf der Seite. Und er hat wirklich bis zum letzten Augenblick gewartet, alles richtig gemacht, alles gut. Aber ich habe Angst gehabt in dem Moment, dass ich so dachte, oh nein, er spielt jetzt spät und dann spitzelt dann doch irgendwie irgendeiner noch mit seinem Fuß dazwischen oder der Torwart ist noch dran. Ist ja alles gut gegangen und war natürlich die perfekte Vorlage dann irgendwie für Selke. War schön rausgespielt, muss man sagen. Gut gestartet und Adamian hat ja auch noch danach noch zwei Chancen gehabt, wo ich sage, der ist im Moment wirklich gut drauf, den musst du jetzt wirklich drinnen behalten. Führt kein Weg dran vorbei.
Ich würde sogar fast sagen, im Moment ist er der beste FC-Spieler, von was auch den Output angeht.
Nicht unbedingt, was die Torquote angeht, aber was die Beteiligung an positiven, offensiven Aktionen angeht, bin ich da bei dir.
Ja, und vor allen Dingen, du musst ja irgendwie mal in diese Mannschaft so ein bisschen Spielstärke reinbringen. Und wenn du jetzt Adamian aus irgendwelchen Gründen rausnehmen würdest und da vielleicht Luca Waldschmidt wieder reinbringst für den, dann hast du einen Spieler, nämlich Kainz, der so ein bisschen Spielkultur mitbringt. Und der ist ja komplett außer Form, wie wir schon ein paar Mal gesagt haben. Das ist auch zu wenig. Also du brauchst so ein paar Fußballspieler im Wortsinne in dieser Mannschaft.
Ja. Wir haben noch Luca Waldschmidt jetzt wieder zurück. Hast du Timo Schulz gehört? Luca Waldschmidt hat in 10 Minuten den Unterschied gemacht im Spiel.
Ja, der spielt nicht, der tut den Kopf runter und rennt in seinen Gegenspieler rein. Manchmal schafft das halt vorher noch zu schießen, bevor er in den Gegenspieler reinrennt. Aber der ist jetzt auch kein Passspieler.
Nee, ich finde die Sicht auch ein bisschen arg positiv jetzt gerade auf Waldschmidt. Und das wirkt für mich so ein bisschen wie die letzte Patrone, muss ich jetzt wirklich nochmal hochloben, weil ich fand's gewagt, nach einer und nicht mal einer vollen Trainingswoche Waldschmidt da irgendwie reinzuwerfen, dafür Selke rausnehmen, okay, kann man mal machen. Gerade wenn du dann so denkst, okay, vielleicht erst nochmal Lucky Shot am Ende.
Ich habe gehört, er wollte das gar nicht machen, aber es waren nachher so viele verletzt, weil ja Adamian und Selke sich ja verletzt haben in dem Spiel, dass es einfach machen musste.
Na gut, Adamian ist am 73. raus und dafür ist Downs reinkommen. Ne? Das finde ich aber sowieso ein klassischen Move in der. Ich meine, die Wechsel waren ja mal wieder, also bis auf den Halbzeitwechsel, Finkgräfe für Paccarada, der ja leistungsbedingt ganz klar war, war es halt wieder der klassische 60-Minuten-Wechsel, Meiner für Kainz und Martel für Alidou. Und dann, dass du Downs reinbringst in der 73. Das hättest du auch als Dreierwechsel in der 66. machen können. War das tatsächlich verletzungsbedingt? Also war
ja,
das.
Ja.
Okay. Gut, das habe ich nicht so richtig mitbekommen, okay.
Aber Downs hatte natürlich dann auch direkt die Riesenchance, ne? Völlig aus dem Nichts. Ja. Also der lange Ball, den er dann da irgendwie, wo er abgelaufen wurde, das war schon nicht schlecht, also muss ich sagen. Hätte mich gefreut, wenn der Junge noch ein Tor gemacht hätte.
Ja, aber auch da halt wieder, wir können halt nicht kontern, egal wer da läuft, die können es irgendwie alle nicht.
Gute Frage, finde ich gerade im Chat von Mathieu McDuff. Hat er was mit dem Duffman zu tun? Okay. Sturmduo Selke Adamian oder lieber Selke Waldschmidt, wenn alle fit sind?
Da stand jetzt an Adamian sich das verdient, dass er da spielen darf.
Meine ich aber auch.
Okay.
Vielleicht schaffen wir sogar ein System zu finden, wo die alle drei miteinander harmonieren irgendwie, ohne dass man die Defensive komplett aufgibt. Weiß ich nicht, dass man irgendwie Adamian auf die 10 und die beiden als klassische Stürmer, Selke und Waldschmidt. Tja, müssen wir überlegen.
Aber da musst du mit 1-6 spielen, 2, ne?
Ja, genau. Mhm. Vielleicht der gegen
Bochum. Das heißt, da musst Martel dann irgendwie zum Beispiel Martel alleine auf der 6 spielen, Waldschmidt davor und dann davor 2 Stürmer.
Ja, ich würde Selke und Waldschmidt in Sturm stellen, wenn man das machen will. Wenn man zum Beispiel gegen Bochum 1-0 hinten liegt und ein Tor braucht, dann kann man ja vielleicht die Doppel-6 auflösen. Ne? Dass man dann sagt, Martel macht die alleinige 6, dann hast du Kainz auf links, Adamian auf der 10, rechts hast du dann Alidou. Und
Alidou. Mhm.
Genau, und die beiden anderen, also Selke und Waldschmidt, als klassische Stürmer in der Doppelspitze. Würde ich jetzt nicht machen, wenn du Stabilität in der Defensive brauchst. Also wenn du irgendwie nicht in Rückstand geraten darfst, dann sind die vielleicht ein bisschen zu offensiv, alle drei. Gerade weil Adamian ja auch nicht der Beste ist, um nach hinten zu arbeiten. Aber wenn du jetzt zum Beispiel gegen eine schlechte Mannschaft wie Bochum oder Darmstadt dringend Tore brauchst, vielleicht weil es 0-0 steht gegen Darmstadt in der 70. Minute oder weil Bochum 1-0 führt, dann kann man es nochmal erwägen, diese Option.
Aber müssen wir nicht eigentlich eher überlegen, ob wir nicht so offensiv antreten müssen bei der Ansage? Weil ich meine, wir reden die ganze Zeit davon, wir müssen jetzt endlich mal eine Siegesserie starten. Wir müssen jetzt endlich mal Dreier holen. Wir liegen, und ich finde es schön, dass du Bochum und Darmstadt in einen Topf wirfst, weil Darmstadt steht hinter uns und Bochum steht, was jetzt, 9 Punkte vor uns? 8 Punkte vor uns? Also musst du nicht eigentlich schon so offensiv agieren, wenn wir jetzt nächstes Wochenende gegen Bochum spielen? Weil wenn du Dreier holen willst, musst du auch einfach mal Tore schießen.
Und ja, ich fand Bochum
aber. Haben wir das letzte Mal mehr als ein Tor geschossen?
Die stehen zwar gegen Gladbach, aber was anderes.
Ja, stimmt. Aber gegen Gladbach haben wir auch ungefähr ein Drittel aller unserer Tore geschossen in der.
Ja, was ich nur sagen wollte, ist, weil du es gerade betont hast, die stehen 8 Punkte oder 9 Punkte, 8 Punkte, glaube ich, vor uns, das stimmt. Aber ich finde
sieben.
Ich finde die im Augenblick nicht stark. Ich habe mir die letzten Spiele mal so reinguckt, die sind schon echt auf dem absteigenden Ast und haben schon einige Niederlagen kassiert. Also das ist jetzt, ja, die sind, ne, ist jetzt keine Laufkundschaft, also für Köln ist nichts Laufkundschaft, ja. Aber im Augenblick muss ich sagen, sind die schlagbar, meiner Meinung nach. Aber gebe ich dir recht, muss man natürlich direkt Vollgas. Das ist ein Heimspiel. Ich erwarte voll Powerplay ab der ersten Minute, ne?
Also Bochum hat den Bayern-Fluch, das ist einfach so klar wie Kloßbrühe. Die haben seit dem Sieg gegen Bayern einfach nichts mehr gewonnen und hätten gegen Darmstadt mit 2-0 eigentlich das runterspielen können, aber auch noch verdattelt dann tatsächlich. Das heißt, die sind tatsächlich auch, genau, sind auch psychisch wahrscheinlich gerade extrem angeschlagen, weil die ja wissen, dass sie den Bayern-Fluch haben. Aber deine Frage, nein, weil wir wissen doch alle, was passiert. Wir wissen doch alle, was spielt der FC Köln, spielt Hurra, spielt dann drei gute Chancen raus, die er wieder kläglich vergibt. Dann macht Riemann einen weiten Ball irgendwo in den Sechserraum der Kölner. Irgendein schneller Bochumer rennt da rein, alle gucken sich bei uns an. Wo kommt denn der jetzt her? Tor. Genau das wird passieren. Genau, das ist ja letztes Jahr im März auch passiert, als Daniel und ich bei dem Bochum-Spiel waren, dabei minus 2 Grad und Schneeregen.
Ja, ich erinnere mich düster. Ja.
Genau. Genau das ist doch Bochum. Also du musst halt auch gegen Bochum da einen Sechserraum zukriegen. Ja, deswegen würde ich da auch nicht von Anfang an mit einem Sechser spielen.
Ja, weiß ich nicht. Also, aber irgendwie musst du doch versuchen. Weißt du, ich kann die ganze Zeit erzählen, wir müssen jetzt eine Siegesserie starten, wir müssen jetzt Dreier holen, uns helfen nur noch Siege. Und was machen wir? Wir spielen ununterbrochen 1-1, weil wir nicht mutig genug sind, in der Offensive mal ein bisschen bessere Strafraumbesetzung hinzubekommen, die Gegner vielleicht ein bisschen mehr in deren Hälfte reinzurutschen. Mir ist das zu feige, um es mal ganz offen zu sagen. Also es ist einfach ein bisschen zu, wenn du so eine Ansage triffst, dann muss sich das auch in der Aufstellung reflektieren. Dass du jetzt schon mit Adamian und mit Selke angefangen hast, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Finde ich auch in Ordnung. Ich finde auch die Doppelbesetzung auf der 6 mit Dubicic und Husin Basic grundsätzlich von der Idee richtig, weil die beide eher ein bisschen offensiver denken. Aber selbst das hat ja noch nicht geholfen. Und ich meine, irgendwie kommst du doch irgendwann nicht mehr an den Punkt vorbei. Du kannst ja nicht bis zum 33. Spieltag warten und sagen, jetzt gehe ich mal all in. Weil wir stehen nun mal 2 Punkte hinter Mainz. Wir stehen auf einem direkten Abstiegsplatz. Was haben wir denn bitte noch zu verlieren? Und wenn du nicht gegen Bochum zu Hause gewinnst und wenn du nicht gegen, bitte?
Ein Punkt ist es.
Ein Punkt, ja. Okay, es waren 2 Punkte vorm Spiel, genau. Bevor die dann gegen Leipzig, what the hell, die gehen auch schon wieder so auf den Sack, dass die es nicht hinbekommen haben, mal gegen Mainz zu gewinnen. Na egal. Ein Punkt hinter Mainz. Aber was hast du denn jetzt noch zu verlieren? Du stehst auf einem direkten Abstiegsplatz. Und das ist genau der Punkt, der mich, um mal vielleicht die Schleife jetzt um das Spiel rumzumachen, außer ihr habt jetzt noch irgendwelche größeren Sachen dazu, außer natürlich die Thielmann-Grätsche, die schon sehr, sehr stark war. Aber ansonsten, Resümee nach dem Spiel war für mich, ich habe relativ wenig Hoffnung, dass wir das noch gebacken bekommen, weil ich nicht glaube, dass die handelnden Personen den Mut aufbringen, jetzt dann wirklich auch mal all in zu gehen und nicht die ganze Zeit nur davon zu quatschen, dass wir jetzt all in gehen und dass das nächste Endspiel ist und dann nochmal das nächste Endspiel und dann nochmal das nächste Endspiel. Wo sind wir denn jetzt? Wir stehen jetzt vorm Spiel gegen Bochum. Wenn du irgendwie noch Luft haben willst und du hast es ja vorhin schon gesagt, Dennis, nächste Woche spielt oder die Woche spielt jetzt Mainz zu Hause gegen Darmstadt, wo man davon ausgehen muss, dass Mainz 3 Punkte holt. Das heißt, selbst wenn wir dieses Spiel gegen Bochum gewinnen sollten, wo ich auch schon ganz große Fragezeichen hinter habe, sind wir immer noch auf einem direkten Abstiegsplatz und sind dann immer noch einen Punkt hinter Mainz. Dann spielen wir in München und dann hast du natürlich noch die Spiele gegen Darmstadt und gegen Mainz, aber du spielst in Mainz. Und überleg dir mal, wie wir Mainz ausgesehen haben. Dann hast du noch das Spiel gegen Union, wo wir, wann zur Hölle haben wir irgendwo mal gegen Union mehr als einen Punkt geholt? Und dann hast du am Ende noch Heidenheim, die gerade im Moment eine gute Saison spielen.
Und vergiss nicht unseren Lieblingsgegner Freiburg, die haben wir nämlich
auch noch. Und unser Lieblingsgegner Freiburg auch noch dazwischen. Und dann guck dir mal das Restprogramm von Mainz an. Das sieht da deutlich entspannter aus in dem Zusammenhang. Also, wann zum Teufel nochmal wollen wir denn all in gehen und wirklich so offensiv spielen und auf das, Entschuldigung, und auf diesen Punkt gehen, dass wir dann 3 Punkte holen, wenn denn nicht jetzt?
Ja, mein Problem ist,
da fehlt mir die Fantasie.
Also ich verstehe vollkommen, was du sagst. Ich teile das auch alles. Ich bin da zu 100% bei dir. Ich glaube nur, das hat mit Mut und fehlendem Mut gar nichts zu tun. Ich glaube, das ist bei uns ein reines Qualitätsproblem. Also ich glaube, du kannst auch 10 Stürmer einstellen und sagen, besetzt den Strafraum. Wir kriegen das trotzdem nicht hin, weil wir einfach nicht, wir haben keine Knipser in der Mannschaft.
Also unser, das ist ein, ja.
Unser knipsigster Knipser ist ja noch Selke, der aber natürlich darauf angewiesen ist, dass man ihn halt freispielt, weil der auch keiner ist, der jetzt da irgendwie sich so Tosic-mäßig da durchwurschtelt irgendwie. Dann kommt Alidu, wo du das Gefühl hast, dass jedes Tor auch so ein bisschen Zufall war bei dem, ein bisschen Glück war, aber trotzdem.
Oder eine gute Flanke, die von außen kam und dass er
ja, dann angehen konnte, ne? Hm, ist ja auch alles gut, aber Alidu ist jetzt ja auch nicht dein großer Ass im Ärmel da im Abstiegskampf. Und dann kommen halt diese ganzen Spieler, die halt das leere Tor nicht treffen. Also bei aller Liebe, die wir für Jan Uwe haben, der hat in 100, weiß ich nicht, 3 Spielen hat er 8 Tore oder so. Für einen Offensivspieler.
Ja, das ist halt auch, es ist eine Mischung zwischen mangelnder Qualität und totaler Verunsicherung, weil du keinen Führungsspieler hast, weil dauernd die Führungsspieler, die sein könnten, verletzt sind, weil du eh viel rumrotieren musst, dann sind Leute gesperrt und Leute verletzt. Dann ist doch diese klassische Abstiegsmelange. Also ich finde das jetzt auch wenig verwunderlich. Wir können halt nur hoffen, dass andere noch größere Probleme haben. Und ich sag's immer gerne wieder, wer es hören will, Gladbach ist noch nicht raus, Gladbach ist noch nicht raus, Gladbach ist noch nicht raus. Die werden dann noch einrutschen. Ich glaube es mir.
Aber dazu müssten wir ja
eben Punkte holen. Genau, da müsste ja einer von den beiden dahinter 10 Punkte holen.
Nee, 8, oder?
Ja, egal. Aber würdest du dich trösten, wenn wir zusammen mit Gladbach absteigen?
Gladbach hat 9 Punkte mehr als wir.
Okay, also 3 Spiele.
Ja, okay. Ja. Dann 3 Spiele immer und beschissenes Torverhältnis und dazu müssten wir erstmal 3 Spiele gewinnen. Und wie gesagt, wir haben ja alle das von Grill. Also meine Fantasie ist relativ stark aufgebraucht, dass wir es noch direkt schaffen können, halte ich für nahezu unmöglich.
Ja, das halte ich
dass auch wir die Relegation schaffen können, ist nach Sonntag und nachdem Mainz dann auch noch einen Punkt in Leipzig geholt hat und nachdem ich weiß, dass wir in Mainz auswärts spielen, also das wusste ich schon ein ganzes Weilchen, das ist jetzt keine neue Erkenntnis vom Wochenende, aber nach der Konstellation, wenn wir gegen Augsburg gewonnen hätten und wenn Mainz nichts in Leipzig geholt hätte, wäre meine Überlebenswahrscheinlichkeit, was den 1. FC Köln auf Relegation angeht, über 50%. So ist sie signifikant unter 50% runtergegangen, weil ich, also, und ich bin da auch gar nicht, ich bin auch nicht irgendwie sauer auf irgendwen. Also es geht jetzt nicht darum, dass ich irgendwie der Mannschaft vorwerfe, dass sie nicht den Willen hatte oder dass sie irgendwie nicht genug gekämpft hat oder dass sie, also ich kreide es ein bisschen an, dass wir vielleicht nicht noch einen Ticken aggressiver und offensiver agieren, aber es ist schon so, wie er auch gerade beide gesagt hat, es ist einfach die fehlende Qualität. Das muss man mal ganz klar so sagen. Es ist einfach die fehlende Qualität. Wir haben nicht genug Leute im Kader, die eine Klasse für die erste Liga aufweisen. Und leider muss ich mittlerweile auch einen Paccarada dazu zählen. Leider sind auch viele andere Spieler so formschwach, dass wir es nicht hinbekommen. Und es fehlt halt einfach. Es fehlt halt einfach spielerische Qualität, um dich da aus diesem ganzen Ding rauszuspielen. Und wenn ich auf den Kader von Mainz gucke, auch wenn da jetzt nicht die großen Banger dabei sind, aber wenn dann jetzt zum Beispiel ein Johnny Burkhardt wieder anfängt zu treffen, dann der... Ach, wie heißt der? Nicht Aznavour, das war Charles Aznavour, das war der Sänger. Ajorg, genau, Ajorg, ja. die sind dann halt einfach besser, das muss man mal ganz klar so anerkennen. Und die konnten auch noch mit dem Amiri da auch noch im Winter ein bisschen was nachholen. Und da sehe ich ehrlicherweise, also meine Hoffnung ist auf unter 50% gesunken, dass wir überhaupt die Chance haben, noch in die Relegation zu kommen. Und von Relegation will ich gar nichts reden. Also da haben wir noch ein ganz anderes Brett zu bohren.
Ja, ich habe da viele Gedanken zu. Also ich glaube, einerseits hat uns das nicht gut getan, dass wir hier im Podcast, aber auch die Verantwortlichen, auf die es hier ankommt, ganz oft dieses Wort Augenhöhe benutzt haben. Wir waren ja mit Leverkusen auf Augenhöhe, wir waren ja mit Gladbach auf Augenhöhe und so weiter, mit Wolfsburg. Mhm. Ja, aber in keinem der Spiele warst du näher dran zu gewinnen als der Gegner. Also denken wir mal an das Gladbach-Spiel, da trifft der Neuhaus 2-mal den Pfosten. Darf man auch nicht vergessen. Mhm. In jedem Spiel, glaube ich, von diesen Augenhöhenspielen, diesen 1-1-Spielen, hatte der Gegner einen viel besseren XG als der 1. FC Köln. Jetzt die Augsburger ja auch, die hatten fast einen doppelt so hohen XG-Wert als wir. Da war auch ganz viel Glück und Schwebe mit dabei, dass wir halt diese Punkte durch die Unentschieden geholt haben, die wir geholt haben. Und ich glaube, damit hat man auch ein bisschen so Sand in die Augen gestreut, dass man halt immer von Augenhöhe redet. Aber nie auch mal in der Nähe war, ein Spiel zu gewinnen gegen diese Mannschaften.
Und ehrlicherweise sind wir auch nicht mit Bochum auf Augenhöhe im Moment.
Nein, auch mal nicht. Die haben ja auch
Moment. Das ist mir jetzt aber auch zu viel Schwarzmalerei. Ja, ich weiß, was ihr meint. Am Ende, XG-Wert am Arsch, erzählt das Ergebnis. Und das Ergebnis ist halt das Endergebnis. Und ob man das jetzt zu schön oder zu schlecht sieht, das mag ja alles so sein. Aber ich habe schon ein paar Spiele gesehen, wo ich sage, das war wirklich signifikant. Okay, da fehlt uns eher der Abschluss. Aber der Spielaufbau, die Idee war da. Ich finde, Augsburg war wieder so ein Spiel, wo man gesagt hat, okay, mir ist gar nicht klar, wie will man gegen eine Mannschaft bestehen, wenn man so auftritt, gerade wie in der zweiten Halbzeit? Diese Schwankung finde ich viel schlimmer. Also zwischen ansprechender Leistung und Nullleistung. Das ist immer unabhängig vom Ergebnis oder irgendein XG-Werk. Also,
ja. Was ich aber auch gerade noch sagen wollte zum Thema hier 50% und so. Ich glaube, wenn du die drei Spiele gewinnst, Darmstadt, Mainz und Bochum, wie auch immer man das schafft, aber wenn man die irgendwie gewinnt mit einem Pakt mit dem Teufel und dem Schiedsrichter und keine Ahnung, hast du 9 Punkte und ich glaube, die reichen für die Relegation. Weil die anderen die ja auch nicht holen werden.
Meinst du, die 9 Punkte reichen für die Relegation? Wenn du gegen Freiburg, gegen Union, gegen Bayern und gegen Heidenheim nichts holst?
Glaube ich, weil die anderen haben ja auch nur 20 Punkte in 27 Spielen geholt. Das heißt, die müssten ja auch ihre Punktausbeute wahrscheinlich verdoppeln oder so, um auf 9 Punkte zu kommen in 3 Spielen. Also
das reicht auf jeden Fall safe, um Darmstadt hinter dir zu halten. Ob das ja, reicht, das Mainz, na gut, wenn du Mainz schlägst, ist es natürlich ein 6-Punkte-Spiel, das muss man dazu sagen. Ne? Das ist natürlich.
Aber wir machen noch 2 Unentschieden, 3 Siege, 2 Unentschieden, dann ist Gladbach hinter uns. So sieht es nämlich aus.
Ich meine, realistisch gesagt, dass wir alle diese 3 Spiele wahrscheinlich 1-1 spielen werden, gegen Bochum, gegen Mainz und gegen Darmstadt. Und dann hinterher weiß wieder keiner, was passiert. Wir wahrscheinlich am letzten Spieltag dann hoffen müssen, dass wir gegen Heidenheim was reißen und die Mainzer spielen am letzten Spieltag. Wo spielen die denn? Ich habe das gerade.
Das weiß ich tatsächlich aus dem Kopf auch nicht, aber kann ich dir sofort sagen. Bundesliga, Spieltag 34. Da ist Mainz auswärts bei Wolfsburg.
Ja gut, die haben einen Trainer gewechselt. Ist ja nicht mehr Kovac Wolfsburg. Vielleicht hat ja Hasenhüttl Bock dazu gewinnen.
So, wo ist denn da Darmstadt? Darmstadt spielt bei Dortmund. Die Gladys spielen auswärts in Stuttgart. Da sollten sie eigentlich auch nichts holen. Bochum spielt auswärts bei Bremen. Ja, okay. No one knows. Ja, das ist es ja. Ne? Also der Rest ist egal. Mit den restlichen Mannschaften werden wir nichts zu tun haben.
Ja, also das heißt, wir müssen vielleicht auf so ein kleines Wunder von Darmstadt hoffen nächste Woche, dass die da 0-0 oder sowas in Mainz holen und 1-1 irgendwie so. Das traue ich denen sogar noch zu, weil Mainz ja auch seine Chancen nicht nutzt. Und dann, glaube ich, reicht's, wenn du halt diese 3 Spiele, die ich gerade genannt habe, wenn du die gewinnst. Mhm. Aber wie sollen wir diese 3 Spiele gewinnen?
Lautern apropos gewinnen, Lautern gerade Torwartfehler von Saarbrücken durch die Beine durch.
Ah, Wahnsinn. Habe ich auch, vor allen Dingen hat ja auch Saarbrücken schon echt riesen Chancen gehabt, ne?
Ja. So eine Scheiße, ey. Naja, abwarten. Die drehen das Spiel noch in der 85. und in der
90. 95. wahrscheinlich, ja.
Genau. Es wird ja auch noch anfangen zu regnen.
Ich weiß nur, der DFB freut sich jetzt schon, weil die fangen schon an, die Pyrofackeln zu zählen beim DFB.
Ist das aber. Und seien wir ehrlich, Kaiserslautern hat auch einen Schrott bis jetzt gespielt ohne Ende. Dagegen ist FC noch irgendwie Champions League. Wahnsinn.
Ja, wir hatten es im Vorgespräch ja ganz kurz, ne? Lautern ist das letzte Mal Pokalsieger geworden, als sie in der Saison aus der ersten in die zweite Liga abgestiegen sind. Jetzt werden sie halt auch Pokalsieger gegen Leverkusen und steigen dann von der zweiten in die dritten ab. Das ist doch alles fein. Meine Güte. Kann ich sehr gut mit leben.
Ich will gerade, wo wir da sind, noch mal einen Satz zur zweiten Liga sagen, ganz kurz. Mhm. Ich bin erstaunt, wie schnell der Baumgart aus dem HSV den FC Köln 2.0 gemacht hat.
Super, oder?
Rekordgeschwindigkeit. Mhm. Und ich meine nicht den FC von seinen ersten beiden Saisons bauen, sondern den FC von dieser Saison.
Ja.
Schießen keine Tore und kriegen hinten so ein Gurkentor des Jahres mäßig.
Aber das, also auch das Ding von Muheim, ne, also das 1-0 gegen Greuther Fürth oder das 0-1 war es ja dann, war ja auch ein Sonntagsschuss. Das war ja auch nichts herausgespieltes. Das war aus der zweiten Reihe aus 20 Meter und den trifft er halt so ideal. Gut, das kann man jetzt natürlich an der Qualität von Muheim irgendwie festmachen, aber weiß ich nicht. Also das Gegentor, da kannst du genauso gut sagen, ja, klar, das ist das 3 Meter weiter hinten, was die fangen, aber ist genauso gut geschossen. C'est la vie, so ist das halt, ne? Jeder hat mal einen Sonntagsschuss pro Spiel. Also das ist schon, ich glaube, also die Prediction ist ja im Moment so, dass St. Pauli am 31. Spieltag im Heimspiel gegen Hansa Rostock dann aufsteigen wird. Ich glaube ja viel eher daran, dass es dann am 32. Spieltag, wenn Derby ist, dass die im Volkspark aufsteigen und ja, dann wird Hamburg aber halb abgerissen. Dann vielleicht auch noch an dem Spieltag zusätzlich klar ist, wenn der HSV vorher schon genug verkackt hat, dass die es nicht mal auf den Relegationsplatz schaffen werden. Ich glaube, dann ist hier aber richtig Halligalli in der Stadt.
Ja.
Und das werden wir ja dann live mitbekommen, ne?
Ich brauche noch eine Karte, Raik, wenn du was hörst für das Spiel.
Fürs Derby oder für
Rostock? Ja, für Stadt Derby. Nee, Stadtderby. Kein Bock auf Nazis.
Okay. Ja. Okay. Ich höre nicht, warum mehr.
Genau. Aber back to us, back to FC. Mhm. Ja, jetzt haben wir gerade schon so ein bisschen angedeutet, dass Bochum natürlich schon so ein Do-or-Die-Spiel werden wird. Der Mathieu McDuff schreibt auch im Chat, ob das dann schon der große Brustlöser wäre. Aber wie würdet ihr denn für diesen Brustlöser aufstellen? Also wirklich mit dieser Dreier-Kombi, Waldschmidt, Selke, Adamian. Ist Waldschmidt schon so weit oder doch eher irgendwie ein anderes System basteln? Nein,
ist denn Adamian jetzt verletzt oder nicht?
Also ich habe jetzt gerade noch mal panisch auf Express geguckt. Da wird noch nichts verlautbart von irgendwelchen Verletzungen.
Also gehen wir davon aus, dass Selke und Adamian beide so fit sind, dass sie starten können. Waldschmidt sehe ich noch nicht in der Startposition. Ich glaube nicht, dass er mit Waldschmidt auf 10 starten wird oder mit Waldschmidt als Stürmer. Ich glaube, dass Waldschmidt von der Bank kommen wird. Ich glaube, dass er, also meine Aufstellung wäre natürlich Schwebe im Tor und Chabot und Hübers in Verteidigung. Finkgräfe auf links als Starter, Thielmann auf rechts behalten, Alidou davor offensiv rechts, Kainz auf links offensiv und dann Doppel-6 würde ich wieder mit Martel und mit Hüsen Basic starten, Selke vorne drin und dahinter Adamian. Und dann gucken, je nachdem, wie sich das Spiel entwickelt, Doppel-6 auflösen, Hüsen Basic rausnehmen, Waldschmidt als Offensiverin bringen, Adamian auf die 10 ziehen und dann mit Doppelspitze Selke Waldschmidt spielen. Je nachdem, wie es läuft. Also so ganz, ganz, ich weiß, ich muss mich da jetzt so ein bisschen revidieren von dem, was ich vorhin gesagt habe, dass man noch offensiver starten sollte, aber vielleicht erstmal als Beginn zu gucken, wie ist Bochum denn so drauf, weil ich sehe das ja auch, was ihr vorhin gesagt habt. Ne? Bochum ist gerade auch nicht in der allerbesten Form und die sind auch sehr, 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 sehr anfällig gerade im Moment. Das hast du ja gesehen, wenn die schon 2-0 gegen Darmstadt führen und da noch 2-2 spielen und die sind in der Scheißserie gerade drin. Und wenn du vielleicht nicht mit voller Offensive da reinfährst, kann das auch funktionieren, aber spätestens zur Halbzeit musstest du dann umstellen. Wenn zur Halbzeit noch 0-0 steht, würde ich die Doppel-6 auflösen, Waldschmidt reinbringen und dann Adamian auf der 10 und Waldschmidt und Selke vorne offensiv drin. Das wäre so mein Take für das ganze Thema, weil alles andere, wir können jetzt nicht mehr auf Halten spielen. Das muss jetzt dann halt auch irgendwo an einer gewissen Stelle mal mit ein bisschen mehr Mut sein und auch mit ein bisschen mehr Mut zur Lücke vor allen Dingen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Ja, ich bin auch der Meinung, irgendwie halt spielerische Qualität in den Kader reinzukriegen. Also so viele brauchbare Fußballer wie möglich auf dem Platz haben. Ich bin inzwischen noch gar nicht mehr so ganz abgeneigt, wenn du sagst, wir wollen das Spiel machen, dass man doch nochmal versucht, Kainz auf diese Hüsen Basic-Rolle zu stellen, mit einem klaren Abräumer Martel hinten, der ihm den Rücken halt frei hält und ihn dann mehr als so ein Zehner-, Achter-Hybrid da einzubauen und dafür auf den Flügeln eher mit Geschwindigkeit zu arbeiten. Finde ich jetzt gar nicht so, also ich verstehe die Idee schon immer, die dahinter steckt. Hat das leider nicht so gut funktioniert in der Baumgart-Ära, sehe ich ja auch. Aber ja, es würde hier so ein bisschen mehr Spielqualität im Mittelfeld garantieren. Gerade bei
Das wäre eine andere Umstellung nochmal, ne?
Ja,
dann würdest du ja eigentlich nicht Waldschmidt bringen, sondern müsstest ja dann, wenn du Hüsen Basic rausnimmst, Martel auf die alleinige 6 stellst und Kainz in die Mitte ziehst, dass du dann Linden Meiner auf links außen stellst und trotzdem ohne Waldschmidt agieren würdest, ne?
Ja, weil der nicht fit ist, ne, jetzt gegen Bochum. Ja. Also das haben wir ja gerade schon vorausgesetzt quasi, dass der noch kein Startelf-Kandidat ist. Der hätte ja gegen Augsburg gar nicht spielen sollen eigentlich, ne, hat ja Schulte
auch gesagt. Wollte ich gerade sagen,
ja. Also den, glaube ich, würde ich mir jetzt noch nicht einplanen. Da können wir vielleicht vor dem Mainz-Spiel drüber reden, ob wir den in die Startelf stellen wollen oder nicht. Hussein Basic war leider wirklich sehr schlecht gegen Augsburg, muss man auch sagen. Hat auch super, also ich würde behaupten, von diesen 38 verlorenen Bällen da im letzten im Aufbaudrittel war er irgendwie 50%, die anderen 50 Verpacker war da irgendwie so.
Boah, da waren richtig fiese Sachen dabei, ne? So wirklich kurze Pässe über 5 Meter und du denkst so, alter Vater, dagegen war das Ding von Hübers ja im Spiel davor war ja quasi schon ein Edelpass, ne? Also,
ja, und auch teilweise unforced, also ich glaube, man tut dem Jungen keinen Gefallen, jetzt in jedem Spiel immer spielen zu lassen. Der ist halt noch jung, der braucht noch so auch mal Belastungssteuerung, sage ich jetzt mal. Hat ja auch ein Länderspiel gemacht unter der Woche, also auch viel so emotionale Achterbahnfahrt. Also vielleicht doch mal eher eine Kreativpause ihn verpassen. Oder ihn in eine andere Rolle setzen, aber das führt jetzt zu weit, diese Gedanken. Also ich würde jetzt, ja, wenn wir jetzt nicht dieses Kainz-Experiment wieder machen wollen mit der 6 oder mit der 8, wo ich ihn ja, also verstehe, warum das nicht gemacht werden sollte, würde ich jetzt sagen, ich spiele mit Martel und Ljubicic im Mittelfeld. Hussein Basic kriegt seine Verschnaufpause, um es mal positiv auszudrücken. Und ja, dann,
kann ich auch mitgehen.
Genau, Kainz dann auf links, Alidou auf rechts und die beiden Stürmer in der Mitte, wie jetzt gegen Augsburg, also Adamian und Selke. Das kann man dann, glaube ich, schon so lassen. Wäre ganz gut, wenn alle vorher mal auf den Rasen gehen und sich das richtige Schuhwerk aussuchen würden, dass man nicht panisch in 30 Minuten
wechseln muss. Alle müssen die Schuhe wechseln, jo.
Ja, ist auch nicht professionell, ehrlich gesagt, wenn man das nicht einschätzen kann.
Das habe ich nicht mitbekommen. Ich bin ja auch erst aus dem, die erste Halbzeit habe ich mir auch nur in so einem Real-Life-Hype-Modus angeguckt, weil ich ja vorher im Millantor war. Die haben alle die Schuhe gewechselt in der 30.
Ja, Alidou und Selke sind beide. Selke hat die ganze Zeit immer schon panisch dieses Auswechselsymbol gemacht, dieses, weißt du, wenn die beiden Zeigefinger umeinander rotieren, so.
Ja, das, halt schon das lag nur für die Schuhe, oder was?
Ja, wir dachten, der wäre wieder verletzt und müsste schon wieder ausgewechselt werden.
Scheiße.
Hat aber immer auf seine Schuhe gezeigt. Und dann haben sie halt in der Verletzungspause von Schwäbe ganz, ganz schnell beide zur Auswechselbank gesprintet. Oder vielleicht waren es 3, weiß ich es nicht. Und da schnell ihre Schuhe gewechselt. Was aber auch ewig gedauert hat, gefühlt irgendwie. Also da müsste man vielleicht so ein bisschen was von der Formel 1 lernen. So Boxenstopp-mäßig. Das ist ja schon.
Was ist denn mit dem bewährten Puma Disc System? Warum macht denn da keiner mehr was? Meine Güte, ey. Schuhe rein, einmal drehen, fertig.
Ja, keine Ahnung. Vielleicht müsste einfach Marius Laux schon mit so einem aufgespannten Schuh da stehen, wie so ein Typ beim Pitstop, beim Formel 1, dass man direkt den Schuh wechseln kann. Ja, das war so ein bisschen kurios.
So wie Typen, die vom Schrank in ihre Hosen reinspringen, ne, und direkt loslaufen, ja.
Genau.
Also Feuerwehrmännermäßig, ja.
Genau. Ja, das war alles so ein bisschen kurios. Genau. Die haben anscheinend gedacht, da in Augsburg würde so ein richtiger Acker auf sie warten. Und dann war es doch ein relativ harter Platz, sodass sie alle von den langen Stollen auf die kurzen umsteigen mussten. Habe ich nicht verstanden, wie das passieren kann, aber okay, ist
ja
passiert.
Man macht sich ja auch nicht warm auf diesem Rasen vorher, ne? Und merkt das vielleicht
in
10 Minuten vorher. Naja, anyway.
Ja. Hat mich schon gewundert. Naja, anyway. Das sollten sie gegen Bochum dann bitte besser machen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, dass deswegen Schwäbe in Anführungszeichen verletzt war. Dass der gar nicht halt wirklich was hat und einfach nur den beiden die Chance geben wollte, schnell die Schuhe zu wechseln und deswegen so getan hat.
Ja, das wäre natürlich geil. Das wäre wieder ein Bossen, ne?
Das wäre natürlich smart, ne? Also das wäre mal was dem ersten FC Köln stehen würde, endlich mal einen smarten Move zu machen, was sowas angeht, ne? Da sind wir sonst immer die Trottel und beschweren uns darüber, dass der Gegner weiterspielt, wenn irgendein Spieler verletzt rumliegt und wir aber sofort immer den Ball ins Aus spielen irgendwo, ne? Ja, wäre in Ordnung.
Ja, also wenn es so ist, auf jeden Fall. Ostmove. Ja, naja, also das wäre jetzt meine Aufstellung für Bochum. Die stellen sie ja von alleine auf quasi. Da muss Finkhefe, wenn er gesund ist, wieder hinten rein rotieren. Thielmann wird erstmal gesetzt bleiben auf dieser Position. Kann ja auch vom Tempo her mit Antti Adjei mitgehen. Und Hübers und Chabot führt hier eh keinen Weg dran vorbei. Also ich glaube nicht, dass jemand ernsthaft glaubt, dass Dominik Heinz dem Chabot den Rang ablaufen würde. Kilian ist ja verletzt,
wie gesagt. Spielt der Holtmann eigentlich noch bei Bochum?
Nee, der ist doch jetzt in Darmstadt.
Okay, alles klar, gut. Vor dem hätte ich auch ein bisschen Schiss, weil das dieses Spiel gegen Bayern vor Augen.
Antti Adjei macht ja in der Regel sein einziges Saisontor immer gegen den ersten FC Köln. Insofern.
Das war der von Paderborn gekommen ist, ne?
Ja, der hat auch in dem gerade erwähnten Schneespiel sein Tor gegen uns geschossen. Ja, und gegen Bochum im Rückstand geraten ist halt immer super unangenehm, weil die können dann immer leider kontern.
Ich meine, aber sorry, also vor Bochum müssten wir uns eigentlich, was die Mannschaft angeht, wirklich nicht in die Hosen machen. Ne? Also die haben den Philipp Hofmann da vorne als Topstürmer drin zu stehen. Also klar, die haben bisher besser agiert irgendwie, aber eigentlich ist deren große Stärke sind die Heimspiele. Ne? Das Problem ist, dass unsere große Schwäche in dieser Saison die Heimspiele sind. Also eigentlich das, wo wir die Burg aufbauen müssten, da sind wir im Moment nicht so wirklich stark. Aber das ist so schlimm. Ich bin in dieses Gespräch mit euch beiden hier reingegangen und war fest zur Meinung, ja, ist klar, Thema ist durch, hat sich erledigt. Und jetzt habe ich dann doch wieder Hoffnung. Das nervt mich gerade schon wieder.
Ja, also es ist ja nur ein.
Jetzt kommen wir mal bitte zum Tipp langsam. Wir haben genug aufgestellt. Ich sage, wir gewinnen 3-1. Jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster. Schulle lässt alles raus. Wir gehen Alidu, Selke und Adamir machen Tor. So wird's laufen.
Ja, nehme ich, aber ich sag 1-1.
Ich sag, das wird ganz, 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 ganz furchtbares 0-0 und keiner kriegt irgendwas gebacken in diesem Spiel. Und wir sind danach genauso schlau wie vorher, nämlich so schlau, dass wir wahrscheinlich dann 4 Punkte hinter Mainz stehen werden. Nee, 4 könnte es ja gar nicht sein, ne? 3 Punkte hinter Mainz stehen werden.
Wenn wir verlieren, würden es 4 werden.
Nee, beim 0-0 ja nicht.
Ja, beim 0-0 nicht.
3 Punkte hinter Mainz stehen werden und dann spielen wir gegen Bayern und Mainz spielt an dem Spieltag, bevor wir gegen die spielen. Das müsste ja dann der 29. sein. So, Union, da spielt Mainz zu Hause gegen Hoffenheim. Nee. Also zu Hause gegen Hoffenheim werden wir gegen, wenn wir gegen Bayern spielen und dann bevor wir gegen Mainz spielen wir zu Hause gegen Darmstadt und Mainz spielt, wo sind sie denn gerade? Ich finde es gerade nicht. Sekunde. In Freiburg. Ja. Also es könnte wirklich zu der Konstellation kommen, dass wir vor dem Spiel gegen Mainz in Schlagdistanz zu denen liegen, also 3 Punkte dahinter oder vielleicht, weil irgendwas glücklich läuft, nur 2 Punkte. Aber es wird auf das Spiel gegen Mainz hinauslaufen, wenn wir es nicht vorher schon komplett verreißen oder wenn Mainz vorher nicht schon irgendwelche überraschenden Sachen schafft. Ich sehe tatsächlich relativ wenig Hoffnung da drin, dass wir gegen Bochum gewinnen werden. Aber ich mag deinen Tipp, Daniel. Ich halte dich nicht auf. Mach es.
Ja. Ich habe mal noch ein Gedankenexperiment an euch. Erik Martel und Dennis Hussein-Basic stehen beide gerade bei 4 gelben Karten. Das heißt, die werden in dieser Saison noch mal irgendwann gesperrt werden. Sollte sich Martel eine strategische gelbe Karte gegen Bochum abholen?
Ja, damit er dann gegen Bayern gesperrt ist, oder was?
Ja, und dann gegen Mainz wieder halt spielen kann. Weil der Worst Case ist doch, wenn du jetzt gegen Bayern dir die 5. gelbe holst, weil du einmal Musiala von hinten umräumst und dann gegen Mainz fehlst.
Ja, ist nicht abwegig. Also Machet Otze könnte da ganz gut auf Machet Martel treffen, ne? Halte ich nicht für abwegig. Könnte man durchaus machen, weil gegen Bayern, also bei allem, Bayern schenkt jetzt die Saison ab und Meisterschaft ist eh durch. Die Wahrscheinlichkeit, dass du in München was holst, also ich war ja mit unserer Zuhörerin, mit der du ja letztes Wochenende in Augsburg warst und ich das Jahr davor in Augsburg war, waren wir ja auch zusammen in München bei diesem Spiel, wo wir bis zur 89. Minute 1-0 durchs Ziel geführt haben und dann irgendwie Kimmich in der 89. das Ding dann noch reingerotzt hat. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir was in München holen, ist einfach mal unterhalb von 10%, auch in der aktuellen Phase, weil dafür sind die halt einfach zu stark und wir zu schwach. Und dann würde ich lieber gegen München auf Martel verzichten und sagen, dann lass das da irgendwie Ljubicic und Hussein Basic machen. Aber ich hätte ihn dann schon gerne im Saisonendspurt dabei.
Ja, vor allem muss man verhindern, dass der und Hussein Basic sich zeitgleich Gelbsperre abholen.
Ja.
Weil wir haben ja nur 3 Mittelfeldspieler im Kader. Da wäre es doof, wenn 2 davon ausfallen würden.
Ah, Christensen regelt.
Ja, genau. Wahrscheinlich macht er echt das Spiel seines Lebens dann gegen uns. Hoffen wir es mal. Nee, aber ich fände es halt schon mega geil, wenn irgendwie, weißt du, das Spiel geht 0-0 aus. Es gibt gar keine Gelegenheit, sich eine gelbe Karte abzuholen. Und dann hält Schwebe kurz vor Schluss eine gute Chance der Bochumer. Und dann zieht sich Erik Martel vor Freude über diese Parade, sein Trikot aus und jubelt über die Parade. Und
Oberkörper kriegt dafür frei, die gelbe, ne?
Um die 5. gelbe zu kriegen, genau.
Also und kriegt dann im Nachgang wegen doofen Foul gelb-rot und wir spielen ab der 70. Genau. Ab der 70. Unterzahl, ey. Ja, und ist dann für 2 Spiele gesperrt, auch gegen Mainz.
Wahrscheinlich würde genau das passieren dann, ja. Wo man beim Vereinsspiel gesperrt werden kann.
Wird dann als unsportlich gewertet, als mega unsportlich gewertet und dann trotz der 5. gelben Karte 2 Spiele Sperre. Präzedenzfall in der ersten Bundesliga, ne?
Ja, oder so wie ich habe das mitbekommen mit Sandro Tonali. Der hat ja diese Wettgeschichte an den Hacken, dass der angeblich auf Spiele seiner Mannschaft gewettet haben soll und die dann vielleicht sogar auch verschoben hat, damit die Wette in Kraft tritt. Und es gibt jetzt so eine Szene, die gerade viral geht, wie er, obwohl die in Unterzahl liegen, in Rückstand liegen, meine ich, es wirklich darauf anlegt, eine gelbe Karte wegen Zeitspiel zu bekommen für Newcastle. Mhm. Und wie gesagt, die lagen zu dem Zeitpunkt entweder zurück oder das war unentschieden. Auf jeden Fall gab es keinen Grund für ein Zeitspiel. Und der hat so lange gewartet mit seiner Auswechslung, bis der Schiri ihm gelb gezeigt hat und ist dann schnell vom Platz gelaufen. Das jetzt hat alle glauben, der hat einfach einen Schein gemacht, irgendwo in China, gelbe Karte, Sandro Tonali, ja, und sich einfach abgeholt dann. Und hat damit bis zur Auswechslung gewartet.
Sehr schön.
Ja.
Naja. Apropos, wo wir gerade so bei Seitenausflügen sind, ne? Habt ihr das mit dem neuen, sollte eigentlich, glaube ich, der General Manager bei Ajax werden, mitbekommen? Alexander Klaes oder so?
Nee.
Den sie extra aus Alkmaar geholt haben. Also bei Ajax ist er im Moment richtig die Scheiße am Dampf, ne? Mit Mistintat und so weiter und kurz vorm Abstieg und schlechteste Saison und so. Der wurde jetzt gerade rausgeschmissen von Ajax Amsterdam wegen Insiderhandel, weil er nämlich Aktien von Ajax Amsterdam gekauft hat und da wegen angeblichem Insiderhandel und Aktienhandel rausgekickt wurde und sie haben extra bis zum 2. April gewartet, damit es nicht als April-Scheiß gewertet wird. Ist jetzt so die... Ey, sorry Leute, aber da kannst du echt eine Netflix-Serie drüber machen, was Ajax Amsterdam im Moment da abzieht, ist schon unter aller Kanone. Ja, und die haben den extra als neuen Hoffnungsträger geholt, ne?
Mhm, ja. Ja, und es war ja vorher schon Mislintat der neue Hoffnungsträger.
Zitat, und da war ja die ganze Aktion mit Overmars und mit sexuelle Belästigung von Mitarbeiterinnen. Es ist schon, also wie Ajax Amsterdam sich gerade da auseinander nimmt, das ist schon ganz harter Tobak.
Ja, und ein bisschen tatsächlich nach Dortmund zurückgehen und da wieder das Diamantauge raushängen lassen.
Ja, das hörte ich auch.
Mhm. Ja, wobei ich das, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass alle anderen Stationen waren ja alles sehr, sehr gute Stationen und die Stuttgarter leben ja bis heute noch von seinen Talenten, die er da gefunden hat. Also so ein Milo oder sowas ist ja alles aus dieser Mislintat-Scouting-Schule entstanden. Also vielleicht ist ja in Ajax auch mehr schief gelaufen als nur die Personalie Mislintat. Man weiß es nicht.
Könnte aber man so sagen, ne?
Ja, aber apropos Dortmund, wollt ihr noch ganz kurz über Bayern Dortmund mit mir reden?
Ja, erzähl doch mal ein bisschen noch was von deinen Erlebnissen in München, weil ich war ja noch nie bei einem Klassiko. Ich war jetzt schon mittlerweile 2-mal in München und habe da Spiele vom FC gegen Bayern München irgendwie mitbeobachten dürfen. Mich würde ja mal so dein drumherum Stadionerlebnis und dein Stimmungsbericht interessieren.
Ja, genau. Also ich war auch noch nie bei einem Klassiko. Ich hatte es ja schon so ein bisschen auf der Bucketlist, weil es ja doch irgendwie das größte deutsche Spiel ist, was es einfach nur mal gibt. Da kommt auch kein Leipzig oder Leverkusen ran an diesen Status, dass Dortmund gegen Bayern so das Spiel der Bundesliga irgendwie ist.
Nein, deswegen das größte Spiel der Bundesliga ist immer noch 1. FC Köln gegen die Bauern. Ja, also,
ja, sorry. Ja, ja. Gut, also
zumindest das zweitgrößte Spiel der Bundesliga, möchtest du.
Ja, vielleicht das größte Spiel über in der oberen Tabellenhälfte. Darauf können wir vielleicht einigen. Okay. Vielleicht hätte ich sogar noch lieber in Dortmund gesehen als in München, aber ich meine, gut, die Gelegenheit ergab sich einfach nur mal, weil ich dank eines lieben Hörers, der auch gerade im Chat ist, liebe Grüße an dieser Stelle, die Gelegenheit hatte, eine Karte zu bekommen für dieses Spiel. Und diese Gelegenheit fällt ja nicht oft vom Bus runter. Ne? Mhm. Insofern muss ich ihn schon mitnehmen, gerade weil ich ja am Tag danach eh in Augsburg war. Das heißt, ich war ja schon in Bayern und München-Augsburg sind 35 Minuten mit der Regionalbahn und die Regionalbahn fährt irgendwie alle halbe Stunde oder sowas. Also es wäre fast schon töricht gewesen, das nicht zu machen. Insofern habe ich das Angebot dann nach ein bisschen Bedenkzeit auch dankend angenommen. Natürlich aber in Dortmund, also als Dortmunder quasi sozusagen, nicht als Bayern-Fan. Die aber Frage, ich bin auch einer der
wenigen. Wie war der Sitzplatz?
Naja, ich bin ja gerade auch, komme ich gleich drauf. Ich bin auch, glaube ich, einer der wenigen hier bei uns im Team, der doch so ein bisschen Sympathien für Dortmund hat. Ich habe es ja, glaube ich, schon mal erzählt. Ich war ja früher mal Dortmund-Fan, so als kleiner Junge, bevor ich dann eine Zeit lang mit Fußball nicht viel zu tun hatte und dann halt doch FC-Fan geworden bin.
Pfui, aber so, das hast du ja noch nie erzählt. Ernsthaft?
Ach ja, ja. Vielleicht nicht in der Team-TDH-Zeit, aber zumindest schon mal irgendwann in der TDH-Zeit. Also meine Kumpels waren früher einfach alle Dortmund-Fans und Lautern hat gerade das 2-0 gemacht.
Ja.
Ja, also meine Kumpels waren einfach alle Dortmund-Fans, weil aus Remscheid, wo ich komme, das ist ja genau auf der Mitte zwischen Dortmund und Köln quasi, so wie ein Zirkel gezogen, genau die Mitte. Und deswegen warst du da entweder Köln-Fan oder Dortmund-Fan. Ganz wenig versprengte Schalker gab's, aber auch nicht viel mehr dazwischen irgendwie. Und alle meine Kumpels waren halt immer Dortmund-Fans. Deswegen war ich da auch sehr nah dran und immer auch so ein bisschen durch die mitbekommen, was so los war bei Dortmund und so. Und dann irgendwann auch so ein bisschen da mit reingeschlittert, auch weil 1997 waren die ja dann auch Meister und Champions-League-Sieger, glaube ich, auch in dem Jahr oder andersrum, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Deswegen habe ich da schon so ein bisschen Sympathien und gebe jetzt zu, dass ich
Champions-League mit Lars Ricken Tor gegen
Jürgen. Ja, genau, Hitzfeld, ne? Genau, ja. Und habe dann schon immer Dortmund so weitestgehend verfolgt und deswegen habe ich mich auch nicht schlecht gefühlt, dieses Spiel jetzt mal so als Undercover-Fan quasi zu verfolgen. Ist zwar nicht meine Mannschaft, aber wir haben ja eine Fanfreundschaft, da muss die mal so irgendwas gut sein. Ja, und ich wurde vorher gewarnt, es wurde mir gesagt, ja, die Anreise zur Allianz Arena, super scheiße, die Straßenbahn, oder hier, was ist das, eine S-Bahn, ist immer super überfüllt und dann der Weg zum Gästeblock und so. Deswegen bin ich echt früh aufgebrochen, muss ich sagen. Also das Spiel war ja um 18:30 Uhr, ich war um 16 Uhr in der S-Bahn. War rückblickend eine gute Entscheidung, weil dadurch war alles extrem entspannt. War ein sehr schöner Sommertag, also konnte man ganz entspannt da noch draußen vor der Allianz Arena so ein bisschen in der Sonne sitzen und mit so ein paar Leuten schnacken und so, die da auch ebenfalls rumchillten und so, noch ein bisschen auf dem Handy die Konferenz zu Ende gucken und schauen, wie Leverkusen leider noch den Ausgleich und Siegtreffer geschossen hat. Ja, und dann ging es rein, aber auch da muss ich zugeben, ich war so früh, dass da beim Einlass auch keine Probleme waren. Ich habe dann erst später erfahren, dass die ganze aktive Szene von Dortmund wohl nicht reingelassen wurde. Da war wohl irgendwie ein Problem, da kann ich nicht ganz rekonstruieren, weil ich nicht in dieser Szene drin bin. Aber ich habe gehört, die durften mit ihren Schwenkfahnen nicht rein. Und deswegen ist die ganze Szene draußen geblieben.
Aber der Weg ist schon trotzdem ätzend, ne? Wenn man dann von der, ich glaube, es ist eine U-Bahn, die da rausfährt. Und wenn du von der U-Bahn dann parallel zu der Trasse dann irgendwie da über diesen komischen Feldweg juckeln musst und dann diese Brücke hoch, um dann im Umlauf wieder genau neben den gleichen Nasen zu landen, mit denen du vorher in der gleichen U-Bahn gesessen hast. Ja. Das finde ich schon ein bisschen albern. Also das ist schon eine Schikane-Lösung irgendwie.
Da. Also es gab keine Fantrennung. Es gab de facto da keine Fantrennung in irgendeiner Art und Weise. Eben, in der U-Bahn-Station standen so ein paar Polizisten. Die haben alle die offensichtliche Dortmund-Kleidung trug, dann nach rechts geschickt und alle anderen nach links geschickt. Aber da ich ja neutral gekleidet war, haben die mich einfach in Ruhe gelassen. Egal, wo mein Ticket war. Das hat die gar nicht interessiert. Das ging wirklich nur nach Kleidung. Und ja, hat auch keinen Menschen sonst interessiert da irgendwie. Ne? Also du bist diesen Weg da genauso mit Bayern wie mit Dortmund dann gegangen. Da war auch alles vollkommen friedlich. Da hat keiner irgendwie was gesagt. Aber nochmal der Hinweis, es war ja auch 2 Stunden vor Anpfiff. Ne? Das heißt, wahrscheinlich, wenn es eine halbe Stunde vor Anpfiff gewesen wäre und die anderen dann schon 2 Stunden mehr Alkohol getrunken hätten und so, hätte die Welt vielleicht ein bisschen anders ausgesehen. Aber da um 16:30 Uhr war da alles echt total entspannt, muss ich ganz ehrlich sagen.
Tatsächlich auch nicht, dass es so wesentlich anders gewesen wäre. Es wäre halt einfach nur ein bisschen ansturmmäßig mehr gewesen, im Sinne von, die Leute hätten Angst gehabt, den Anpfiff zu verpassen und hätten deswegen ein bisschen mehr Stress gemacht und hätten versucht, irgendwie schneller durchzukommen. Aber ansonsten,
ich kann mir kaum vorstellen,
wie es sein soll, ja.
Ich weiß ja nicht, wie die Szene reagiert hat, als ihnen gesagt wurde, dass sie halt mit ihren Fahnen da nicht rein dürfen. Ne? Ob da irgendwas los war. Ich habe jetzt auch im Nachgang nichts gehört, aber auch nicht recherchiert, ehrlich gesagt. Also wenn es hier Dortmunder viele Zuhörer gibt, könnt ihr es gerne mal kommunizieren. Vielleicht ja der Ehemann von der Svenja oder so, dass die uns das mal mitteilen, was da Sache war. Aber das hat man auch schon in der Stimmung dann gemerkt. Also die Bayern haben ja eh so eine Stimmung da in der Allianz Arena, wie Frührentner schwimmen um morgens um sechs irgendwie. Und da war auch nichts. Also du hast richtig gemerkt, so dieser späte Ausgleich von Leverkusen hat da vielen von den Casual-Fans den Stecker gezogen. Die hatten dann gar keine Motivation mehr, irgendwie groß Stimmung zu machen. Schickeria war natürlich schon immer noch stabil. Klar, ist ja auch eine wirklich gute Fanszene in Deutschland. Die haben auch 90 Minuten durchgesungen und geklatscht und getrommelt und so.
Und da muss ich aber mal ein bisschen eine Lanze brechen. Ich bin ja im Frühschwimmclub in Hamburg und bin häufiger mal so um 6.30 Uhr morgens schwimmen. Und also die Senioren, die da unterwegs sind, die haben in aller Regel eine sehr gute Stimmung, wenn die da unterwegs sind.
Okay. Nein, also, jetzt. Ja, dann entschuldige ich mich hiermit bei allen frühschwimmenden Senioren.
Und bei Reim. Bitte, ja.
Ja. Für diesen unwirschen Kommentar. Nee, aber also die Leute also im neutralen Bereich, das waren halt ganz viele Familien mit Kindern, für die es das Highlight des Jahres war, dieses Spiel zu sehen. Ganz viele Touristen, gerade aus Asien waren da ganz viele, weil ich so gesehen hatte. Aber die sind natürlich halt alle total happy, da zu sein. Aber die machen ja keine Stimmung.
Das ist halt Premier League Publikum, ne?
Ja, ist es halt auch wirklich. Und dazu kam, weil halt Leverkusen noch gewonnen hat, war denen halt auch klar, die können hier machen, was sie wollen. Das wird nicht mehr spannend werden. Und da hat auch keiner so die letzten Kräfte freigesetzt, was Motivation und Jubeln angeht und so. Also, das war schon eher so Opernpublikum, wie ihnen ja immer vorgeworfen wird. Aber jetzt auch im Dortmunder Block fand ich halt, weil die aktive Fanszene ja gefehlt hat, wie ich gerade sagte, so ein bisschen wie bei uns, wenn wir in Leipzig spielen, wo unsere ja auch nicht dabei sind, dann unsere Vortrommler und so. Also, klar, die waren schon besser drauf als die Bayern, aber ja.
Aber war da denn gar kein Support? Also gar kein wirklich aktiver Support, dass du keinen Vortrag hast?
Doch, aber es kein koordinierter. Also war ja keiner da, der zu koordinieren, okay, koordinieren konnte. Vielleicht war das in dem Stehbereich anders. Ich war ja im Sitzbereich, ne? Da hast du auch nicht alles mitbekommen, was da über dir passiert ist. Das weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Aber ich habe zwischendurch so gedacht, so, warum trommelt hier keiner? Gibt auch keine Pyro-Show oder irgendwas. Was ist los? Und dann habe ich nachher erfahren, woran es lag. Also ich finde, man hat das schon deutlich gemerkt. Ich hab sofort gemerkt da im Stadion, irgendwas ist anders als sonst. Das kennst du von Köln her anders. Jetzt wusste ich natürlich nicht, ob das an der Dortmunder Fanszene an sich liegen könnte, was ich mir aber nicht vorstellen kann, weil die ja doch auch sehr aktiv ist und sehr, sehr rege dabei ist. Hätte mich schon sehr gewundert.
Kann ich bestätigen, ich habe mal in Dortmund an der gelben Wand gestanden.
Ja.
Beim Spiel gegen FC und das merkst du schon, da ist schon ein bisschen Druck drin. Ich finde zwar die gelbe Wand immer noch ein bisschen überbewertet, aber grundsätzlich ist da schon mehr los als das, was du jetzt gerade beschreibst.
Ja, also in der gelben Wand war ich auch schon mal, das ist aber auch schon wieder 15 Jahre her oder so. Aber ich war noch nie auswärts mit Dortmund unterwegs, deswegen keine Ahnung, wie da so der Auswärtssupport ist. Nee, aber es lag ja natürlich dann daran, wie gesagt, dass die Szene halt nicht rein durfte. Auch das wird natürlich wieder nirgendwo aufgearbeitet werden, ist ja klar. Ja, die Stimmung war halt ausgelassen, weil natürlich Dortmund dann relativ schnell ja auch geführt hat. Und ich muss an dieser Stelle mal irgendwie sagen, ich habe noch nie so schlechte Bayern gesehen, wie die Bayern da an dem Wochenende. Also, die haben ja schon netterweise in Rot und Weiß gespielt. Hättest du denen jetzt noch einen Geißbock aufgenäht, hätte es echt auch der 1. FC Köln sein können. Die haben teilweise wirklich Bälle über 10 Meter ins Aus gespielt, statt in den Fuß von Davies oder so. Wie der 1. FC Köln, wirklich. Wie der 1. FC Köln. Also, das kannst du mir nicht mehr mit normalen Leistungen erklären. Ich saß da neben so einem älteren Dortmund-Fan, der war so in seinen Spät-60ern, würde ich mal sagen. Der Manni oder so, oder Günni aus dem Ruhrgebiet, keine Ahnung, wie er heißt. Wir beide waren uns einig.
Wenn er aus dem Ruhrgebiet war, dann war es Günni.
Ja, wahrscheinlich. Wir beide waren uns einig, in dieser Bayern-Mannschaft stimmt irgendwas ganz gewaltig nicht. Und das hat auch nicht mehr was mit dem Trainer nur zu tun. Wenn da jetzt alle Trainer verschlissen werden, sei es ein Ancelotti, sei es ein Flick, sei es ein Nagelsmann, sei es ein Tuchel, da muss man vielleicht irgendwann mal fragen, ob da nicht eher auf dem Platz die Probleme liegen als auf der Trainerbank. Und Dortmund ist ja eine Terzic-Mannschaft. Ne? Das heißt, die haben jetzt auch nicht den ausgeklügelsten Matchplan der ganzen Welt. Die haben halt einfach nur gesagt, ey Adeyemi, du bist 5 km/h schneller als Joshua Kimmich, deswegen spielen wir jetzt einfach alle Bälle immer auf Adeyemi, lang und weit, und dann rennt der kleine Junge einfach schneller als der Kimmich. Und genau das war der ganze Matchplan. Das war der Matchplan von Dortmund. Adeyemi, rennt schnell. Und das hat gereicht. Also, ich sehe nicht, wie diese Bayern, wenn die Leistung da zeigen von Dortmund, wie die gegen den Bukayo Saka und Arsenal London gewinnen wollen, der noch mal 5 km/h schneller ist als Adeyemi.
Also vor allen Dingen sehe ich nicht, wie die gegen ersten FC Köln mit einem Littenmeier auf dem Flügel gewinnen wollen. Das ist ja völlig unmöglich. Also
ganz ehrlich, wenn sie mit dem Gesicht präsentieren wie am vergangenen Wochenende, dann reicht das wirklich, wenn du schaffst, die Bälle in den Lauf von Meiner reinzuspielen oder von Alidu oder wem auch immer der Lauf links spielt. Kimmich ist halt einfach nicht der Schnellste und hat diese Lücken. Wenn die das Spiel machen müssen, gerade was sie im Heimspiel ja tun müssen, und halt vorne er dann halt sehr hoch steht, kommt der nicht schnell genug zurück. Und dann hast du
da Lücken. Das ist ja eigentlich ein bisschen widersinnig, ne? Weil wenn man Kimmich in der Nationalmannschaft gegen Mbappé da gesehen hat auf der Rechtsverteidigerposition, da war er ja dann schon zweikampfmäßig und spielerisch oder zumindest zweikampftechnisch irgendwie halbwegs auf der Höhe. Also es ist schon ein bisschen eigenartig. Das schien wirklich so ein bisschen so zu sein. Ich habe das Spiel auch nicht gesehen. Ich habe es mir nur in der Zusammenfassung danach angeschaut und die ganzen Sachen habe ich auch danach mir durchgelesen. Das ist schon so ein bisschen...
Also Deutschland hat ja gegen Frankreich 90 Minuten lang geführt, weil sie ja nach der 8 Sekunden in Führung gelegen haben. Das heißt, die konnten sich erlauben, viel tiefer zu stehen und mussten das Spiel nicht mehr machen. Und konnten Frankreich kommen lassen, gerade weil die ja Heimspiel hatten, die Frankreicher in Lyon. Das war so eine ganz andere Rolle, die Kimmich da spielen musste. Aber als Bayern in einem Heimspiel gegen Dortmund hast du ja den Selbstanspruch, dass du das Spiel machen willst und dass du hoch aufgerückt stehen willst, die Dortmunder zerpressen willst, hohe Ballgewinne, schnell umschalten und so. Und dann kam er einfach nicht mehr schnell genug nach hinten, der gute Kimmich. Und das werden die gegen uns ja genauso machen müssen, dass die auch hoch stehen müssen, dass die auch Alarm machen müssen. Und ich habe mich auch echt gewundert, warum Tuchel nicht reagiert. Die hatten den Masraoui wieder auf der Bank. Dann stell doch Kimmich zurück ins Mittelfeld und bring den Masraoui rein. Gerade weil ja Goretzka auch keinen tollen Tag hatte. Das hätte, glaube ich, viel für die Statik des Spiels getan. Dann hätte Dortmund diesen Move halt nicht mehr machen können. Und ansonsten hat es eben echt gereicht, dass die immer wieder diesen einen Move gemacht haben. Und dass Hummels und Schlotterbeck einen guten Tag hatten in der Endverteidigung. Und einfach alles, was kam, rausgeköpft haben. Und dann waren die Bayern extrem harmlos. Also ich habe noch nie so schlechte Bayern gesehen.
Daniel hat es ja gesagt, wir holen was in München und ich meine, das, was Schlotterbeck und Hummels da hinbekommen, das ging Chapeau und Hübers an einem schlechten Tag auch auf die Reihe. Also total ich mein Spaß.
Ganz ehrlich,
in oder dem Daniel,
ein Punkt, glaube ich.
Also. Ja, wahrscheinlich, weil wir die Chancen, die sich bieten, nicht so eiskalt nutzen wie die Dortmunder. Das muss man doch schon anmerken.
Weil meiner Abschluss schwächer ist als nicht Daniel Mahlen, sondern wie hieß er?
Adeyemi.
Ich komme gerade nicht aus seinem
Namen. Adeyemi.
Ja.
Okay. Aber auch Sancho hat auf der anderen Seite den Alfonso Davies, der gern zu Real Madrid wechseln würde, reihenweise vernascht. Reihenweise.
Richtig frisch gemacht, ja.
Ja. Okay, sehr gut. Also wirklich ganz hanebüchen schlechte Bayern. Eigentlich musst du als Bayern den halben Kader austauschen. Scheiß auf den Trainer, tausch den halben Kader aus. Aber gut, das soll nicht unser Problem sein. Ich sag nur, wenn die so spielen und jetzt nicht irgendwie noch eine große Kabinenansprache kommt, die nochmal sich da irgendwie raffen und nochmal irgendwie sich gerade machen, dann haben wir da auch Chancen auf irgendwas. Also zumindest auf ein gutes Spiel.
Wenn die jetzt nächstes Spiel verlieren oder schlecht spielen und Leverkusen wieder gewinnt, die dann keine 16 Punkte Vorsprung haben, dann wird Bayern auch keinen Bock mehr haben. Und wenn man dann giftig die angeht, ich will sehr vorsichtig sein, und mal ein bisschen Palaver macht, dann glaube ich schon, dass sie keinen Bock haben darauf mehr. Die haben einfach keinen Bock mehr. Wofür? Geht um nichts mehr.
Ja, glaube ich halt auch. Die werden sich noch auf diese Arsenal-Spiele konzentrieren und da liegen wir genau zwischen. Und dann werden die da auch wahrscheinlich ein paar Leute schonen, damit sich da keiner verletzt für das Rückspiel gegen Arsenal. Also, ja. Wir sind da nicht chancenlos. Sagen wir so, aber du kannst auch in einem chancenlosen Spiel gegen Bayern 3-0 verlieren. So ist es ja nicht. Also, schauen wir mal. Aber egal. Ich will noch ganz kurz meine Story zu Ende bringen.
Oder 8-0, siehe HSV.
Ja, genau. Und dann Fans zum Grillen einladen. Naja. Aber Grillen ist ein gutes Stichwort, denn ich bin dann irgendwann halt wieder in München angekommen, also in der City von München, und da war es so 21:40 rum. Also ich bin schnell weggekommen, ich bin auch ein bisschen früher gegangen, weil ich bin ja kein Dortmund-Fan, das heißt, ich muss auch nicht die Feierlichkeiten nach Abpfiff abwarten, bin dann so 2-3 Minuten vorgegangen und habe dann auch relativ schnell direkt eine U-Bahn, die da gerade fuhr, bekommen. Es war auch ganz entspannt alles, und da habe ich echt keine negativen Sachen über die An- oder Abreise zu erzählen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich in Köln schon länger auf eine U-Bahn gewartet, eine S-Bahn bei uns ja, als in Bayern da auf diese U-Bahn. Und dann war ich so um 21:30 wieder in München. Tja, und hatte Hunger. Wenn du in München nicht um 20 Uhr deine ganzen Mahlzeiten geregelt hast, musst du in dieser Stadt einfach verhungern. Das ist so. Entweder du fährst zum Bahnhof und gehst in irgendeinen räudigen Bahnhof, McDonald's, mit den ganzen Obdachlosen zusammen. Oder wenn du das nicht willst, hast du ein richtig großes Problem. In der Hinsicht verstehe ich halt nicht, wie man als Weltstadt so provinziell
sein kann. Also pass mal auf, das ist schon der erste grundlegende Fehler. Ich bin ja leider berufsmäßig öfters mal da. Das ist ja keine Großstadt. Das ist eine Kleinstadt. Das ist eine Kleinstadt, die ein großes Maul hat. Die liegt da, das ist zersiedelt, da wohnen nicht mal die Hälfte der Leute wie in Köln. Nicht mit 300.000 oder so. Und das ist, und dann noch Bayern, reaktionär, provinziell, es ist ein Albtraum. Nur weil die da Bier haben und komische Hosen haben, das ist das Einzige, was hier raussteht. Und die Berge sind nah, wenn man die mag. Aber ansonsten, also, da ist der Hund begraben.
Also muss man leider so sagen, es war eine richtig große Herausforderung, in einer vermeintlichen Großstadt um 21.45 Uhr noch Essen zu kriegen. Das ist echt wow.
Also 21.45 Uhr ist schwierig, aber grundsätzlich möchte ich da gerne eine Lanze brechen für München, weil ich bin da vergleichsweise häufig und das ist schon okay, wenn du das richtige Brauhaus kennst, wenn du weißt, wo du hin willst und wenn du dich aus diesen Touri-Fallen weghältst, dann ist es okay. Aber ja, wenn du spät essen willst, dann wird es schwierig. Nach 21 Uhr ist schon echt eher kompliziert.
Ja, ich habe dann
auf Bier Google Maps... Bier überall, aber nach 21 Uhr ist harte Nummer.
Ich habe dann auf Google Maps geguckt, welche Restaurants haben noch offen. Und dann bin ich dann eins reingegangen, das war so ein Burgerbrater, was ich ja gut fand in dem Moment. Geil, so einen schönen Burger nach dem Spiel. Und da war es noch so 20 Minuten bis Ladenschluss. Hat der zu mir schon gesagt, nö, Küche hat schon zu, geht jetzt nicht mehr. Na, die Küche hat schon geschlossen, hier kriegen sie jetzt keinen Burger mehr. Nee, da hätten sie eine Stunde früher kommen müssen. Gut, Dönerbude, wenn nichts mehr geht, geht immer Dönerbude. Nein, die macht auch um 10 zu. Die hat auch schon ihren Dönerspieß abgespießt. Ging auch nichts. Einen habe ich gefunden, dann ein Theresengrill hieß der, glaube ich, oder Theresiengrill oder so ähnlich. Der hätte noch theoretisch offen gehabt. Ja, der hatte geschlossene Gesellschaft und war irgendwie schickimicki und hätte mich in meiner Adidas-Jacke gar nicht reingelassen.
Moment. Der Dönerladen hatte geschlossene Gesellschaft und das
war der Theresiengrill. Nein, der Theresiengrill hatte geschlossen.
Ja, Theresiengrill hört sich aber komplett nach
Dönerladen. Ich dachte auch, Theresiengrill wäre so eine schöne, geile, so eine Balkanbude, wo du so ein geiles irgendwie Chivapchichi kriegst oder sowas. Nein.
Genau, und Tzatziki so zu allem dazu, egal was du bestellst. Ne?
Genau, hätte ich jetzt gefeiert, weil ich einfach mega Hunger hatte und natürlich auch ein paar Bier getrunken habe und so. Und nach dem Fußball geht ja immer so ein schönes, deftiges Essen dann oder so ein fettiges Essen. Nee, der Theresiengrill ist so ein, wahrscheinlich gehen da Bayern-Spieler dahin und feiern da irgendwie. Da war so alle mit schwarzen Anzügen da drin, also mit noblen schwarzen Anzügen,
Traueranzügen. So ein bisschen wie heißt es in Berlin hier, Grill Royal sowas?
Ja, sowas, keine Ahnung. Also anscheinend war das nicht für Leute wie mich. Nicht für unbekannte
Kleine. Grill Royal war ich tatsächlich schon mal essen, das ist schon in Ordnung. Aber ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, und auch die Speisekarte hat mich halt überhaupt nicht angeregt. Da waren dann so Muscheln für 30 Euro und so ein Scheiß drauf. Das will ich da am Fußball auch nicht haben. Ja, long story short, ich habe dann tatsächlich sogar in Gehweite von meinem Hotel einen Köftemann gefunden. Und der Köftemann hat mir auch gesagt, dass er schon geschlossen hätte, hat aber Mitleid mit mir gehabt, weil ich anscheinend sehr verhungert aussah inzwischen und hat mir dann doch noch aus dem, glaube ich, sogar Mitarbeiterfundus einen Köfteburger gemacht. Und dann habe ich dann doch noch mein Köfte-Döner da gegessen.
Du bist glücklich aus München du bist glücklich in München eingeschlafen und hast zumindest aus Augsburg einen Punkt mitgebracht.
Ja, ich muss auch sagen, dieser Köfteburger war richtig lecker. Also unverhofft kommt ja oft und nach einer Stunde des Suchens und 3 Kilometern zu Fuß gelaufen, um was zu finden, war es zumindest vom Geschmack her das Ganze wert. Und das Kuriose war, ich meinte dann zu ihm noch, ich habe auch nichts mehr zu trinken zu Hause im Hotel. Und die hat auch wieder alles zu. Hast du noch eine Cola, die ich mir kaufen kann bei dir? Sagt er, ja, ist okay. Und gib dir mir die Cola in der Glasflasche zum Mitnehmen. In der Glasflasche zum Mitnehmen. Habe ich noch nie erlebt, dass jemand eine Glasflasche rausgibt zum Mitnehmen.
Aber das ist echt schön, wie glücklich man ist, wenn man 1,5 Stunden nach Essen sucht. Wahrscheinlich war der gar nicht so toll. Es ist einfach egal gewesen, weil du unglaublich Hunger hattest. Aber das sind die besten Burger und die beste Cola, die man trinken kann. Das ist alles auch ein bisschen verschobene Fantasie. Ne?
Ja, also wenn das nochmal ist, fahre ich direkt zum Hauptbahnhof durch und gehe da zum Burger King. Dann scheiß drauf. Mit den ganzen Auswärtsfans halt. Ja, aber nie wieder City-Hunting-Food in München. Das muss nicht sein.
Ja, besser ist das.
Ja. Naja, wenn ich nochmal da sein sollte, gehe ich nochmal zu dem Köftemann und werde dann mal unter neutralen Bedingungen testen, ob der echt so gut war.
Ja, und du hast einfach dein Klassiko jetzt erlebt. Das muss ich noch irgendwo mal nachholen.
Kann ich von der Bucketlist streichen, genau. Jetzt würde ich nur noch gerne den echten Klassiko einmal noch sehen, also Real gegen Barcelona. Das muss ich noch hinkriegen. Wenn da auch noch jemand Karten für hat, lieber Mensch, der mir die Karte gegeben hat. Genau. Apropos, ich will auch eine
der Karte. Der sagt ja zumindest, er hat in München noch nie mit dem FC verloren. Also war offensichtlich noch nicht häufig genug da.
Ja, oder halt einmal letztes Jahr wahrscheinlich.
Genau.
Ja. Apropos Karten, wenn auch jemand eine Karte gegen Darmstadt haben sollte, Heimspiel, meldet euch mal bei mir. Ich wäre ein dankender und auch gut zahlender Abnehmer dafür.
Und der erste FC Kaiserslautern ist soeben ins Pokalfinale eingeschlagen.
Das heißt,
qualifiziert.
Das heißt, der Last der Republik, dass Bayer Leverkusen kein Triple holt, liegt jetzt auf den Schultern von Marlon Ritter.
Da liegt's genau richtig, ja. Oh, Gottes Willen.
Also, wie die gespielt haben, macht Leverkusen 10 Buden in Berlin.
Ja, vielleicht ist ja Lautern genau die Mannschaft, die Leverkusen wehtun kann. Weil die einfach alles umtreten, was sich bewegt.
Genau. Nachdem sie Meister und, wann ist denn das Europa League? In der Europa League, da hoffe ich ja immer noch, da sind so viele Mannschaften drin, die noch raushauen könnten. So Liverpool und Sevilla und ich glaube Bologna ist noch mit drin. Da gibt es glaube ich noch ein paar, die ich sage, da könnte es noch mal wehtun. Boah Gott, aber wie bitter wäre das bitte?
Ich sag, die scheiden sogar gegen West Ham aus.
Fände ich in Ordnung. Ich fände es auch in Ordnung, wenn sie gegen Düsseldorf ausscheiden würden. Kaiserslautern gegen Düsseldorf wäre auch so ein 90er.
Hey Leute, ich will jetzt auch nicht, aber ihr diskutiert jetzt nicht ernsthaft in unserem Podcast gegen wen Leverkusen. Das ist mir scheißegal. Vergiss Leverkusen. Wer ist Leverkusen? Kenn ich nicht.
Was ist ein Leverkusen? Wir werden es nicht erfahren und schon gar nicht heute, denn an dieser Stelle müssen wir die Folge jetzt mal langsam hier auch zum Ende kommen lassen. Genau. Nächste Woche ist die 250. Jubiläum. Yay.
Juhu.
Yeah. Wir haben uns
kümmert. Grüße als Sprachnachrichten.
Ja. Wir haben nichts vorbereitet für diese Folge. Wir haben keine Special-Gäste eingeladen. Steffen Baumgart wird hier auch nicht auflaufen. Aber vielleicht kriegen wir auch spontan irgendwas Cooles hin. Mal gucken. Damit ihr das nicht verpasst, müsst ihr uns auf Twitter, Instagram und Blue Sky folgen, damit ihr da alle Informationen immer mitbekommt. Ihr könnt gerne auch Supporter werden unter www.trotzdemhier.de/spenden.
Dann habt ihr nämlich noch mehr Folgen als nur die 250, die es in der nächsten Woche sein werden, weil da haben wir diverse Sonderfolgen aufgenommen, unter anderem mit unserer Best of 2000 bis 2000, also bis dato, bis 2024 Meisterschaftsmannschaft. Da werden ein paar interessante Namen auftauchen, glaube ich, für den einen oder anderen.
Ja, genau. Und dazu einfach Supporter werden, www.trotzdemhier.de/spenden. Gut, das war's für heute. Ich bedanke mich in Köln-Sülz bei Daniel.
Ja, tschüss, vielen Dank.
Und hier 5 Kilometer Luftlinie von mir entfernt beim Raik.
War mir eine Freude, macht's gut.
Genau, mein Name ist Dennis. Nächste Woche wieder in anderer Konstellation. Mal schauen, wer dann Zeit haben wird. Bis dahin, bleibt gesund, macht Idiot und tschüss.
Tschüss.
Ciao.